Tachchen, Daniel Kiowski hier, Exportleiter Weingut Markus Molitor von der wunderschönen Mosel. Leute, heute steht Podcast mit Toni Askitis an und ihr könnt euch freuen auf einen der begnadetsten Weinkommunikatoren der heutigen Zeit. Neben all den Dingen, die ihn als Mensch auf persönlicher Ebene so besonders machen, hat Toni vor allem die Fähigkeit, Wein unkompliziert und zeitgerecht darzustellen, näher zu bringen und dadurch Interesse zu wecken und einfach Lust aufs Thema zu machen. Und in der Welt, in der wir uns heute befinden, mit diesem leider stetig zurückgehenden Weingenuss, bin ich mir sicher, bräuchten wir mehr Leute wie ihn, weil er dem Ganzen den richtigen Rahmen gibt. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei diesem Podcast. Spitzt die Ohren, passt auf. Viel Spaß dabei.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sommelier, die interessantesten Weinkellner unserer Zeit. Es ist Deep Dive Time und darauf freue ich mich immer ganz besonders, weil wir in ein Thema so richtig tief einsteigen können. Und wir haben diesmal ein recht spannendes Thema. Irgendwie ist es ein Thema, wo ich das Gefühl habe, es traut sich keiner wirklich ran. Weil es auf der einen Seite richtig kompliziert wirkt, aber auf der anderen Seite so wunderbar einfach ist. Und deswegen dachte ich mir, hole ich mir jemand ans Mikro, der komplizierte Dinge einfach machen kann, weil er einfach richtig unkompliziert ist. Und sein Motto ist, Wein ist unkompliziert. Und deswegen macht er Georgien unkompliziert. Antonios Askitis, a.k.a. Hashtag AskToni, fing vor vielleicht 10, 15, 20 Jahren an, Wein richtig unkompliziert zu machen. Also diesen ganzen verstaubten Kram aus dem Wein herauszuzaubern. Und das aber wiederum mit unglaublich viel Achtung, mit unglaublich viel Respekt vor Wein, vor den Produzenten und auch vor den Weingenießern lebt. Georgien, für mich eines der Weinländer, wo ich immer das Gefühl hatte, ich verstehe es nicht. Bis ich mich einmal damit beschäftigt habe. Bis ich jemand hatte, der es mir erklärte. Toni kann es erklären. Toni bringt dir Georgien näher. Wir haben 4 außergewöhnliche Weinerlebnisse herausselektiert und hoffen, dass wir dich die nächsten 2 Stunden damit richtig begeistern und du danach zum Georgien-Jünger wirst. Und wenn dich Georgien interessiert, wenn dich vielleicht sogar die beiden Weine von Chadumukhrani, die wir während der Episode verkosten, besonders interessieren, empfehle ich dir eine Sonderfolge mit Patrick Horne von Chadumukhrani, die wir vor etwa einem Jahr aufgezeichnet haben, wo wir Georgien nochmal aus einer ganz eigenen Winzerperspektive spiegeln, betrachten und versuchen zu vermitteln. Aber jetzt erstmal aus Sommelier-Seite. Denn dank Wines of Georgia, dank vieler außergewöhnlicher Produzenten in diesem großartigen Weinland ist er heute hier. Ganz herzlich willkommen, lieber Antonios Askitis, a.k.a. AskToni.
Bereit, auf geht's.
Let's go.
Hast du Drops of God geguckt? Diese Weinserie, so eine der wenigen auch wirklich guten Weinserien?
Du wirst lachen, aber das steht bei mir ganz oben in der Liste. Ich habe es aber noch nicht gepackt. Ich gucke auch nicht so viel Fernsehen.
Nee, ich auch nicht, überhaupt nicht. Und stand es bei mir für 2 Jahre. Und ich habe mir das jetzt so irgendwie, weil ich da mir ein neues Gerät gekauft habe, da hast du da 3 Monate irgendwie so dein Abo mit dabei. Und dachte ich, jetzt musst du, die 3 Monate musst du durchballern.
Schlau.
Und habe mir beide Staffeln angeguckt. Die erste Staffel ist in der Tat besser, aber bei der zweiten, und das hat mich überrascht, da ging es eigentlich fast die ganze Staffel um Weine aus Georgien. Und dann frage ich mich, weißt du, die Weinwelt ist so groß und es geht ja da mehr oder weniger um die Camille Leger, die das Erbe ihres Vaters antritt als Weinkritikerin. Und sie ist über die Maßen begeistert, nachdem sie den ganzen Kram aus der alten Welt, aus der Übersee probiert hat, von einem Wein aus Georgien, den sie dann damit reinschmuggelt. Und darum geht die ganze Story. Und da wird eigentlich so ein Riesenfokus auf georgischen Wein gerichtet. Und eigentlich ist es ja unter uns Nerds in unserer Branche, ja, schon seit, ich denke, 10, 15 Jahren ein relativ großes Thema, aber dass es dann eben so und dann von Apple und dann eben so global und so präsent fokussiert wird. Und das ist eigentlich da längst überfällig, dass man Deep Dive macht, dass man versucht, mal so ein bisschen zu analysieren, was begeistert uns an Weinen aus Georgien und was ist eigentlich da so dieses ganze Drumherum.
Und ich glaube, das kann kein besserer als du, oder? Als alter Grieche.
Ja, genau. Ich hab ja noch eine Diskrepanz, ja. Die Wiege des Weines, ja. Die Wiege des Weines,
ja. Da sagt man ja, käme wohl eigentlich vom Berg Ararat, was ja gar nicht weder Armenien noch Georgien ist, sondern ja eigentlich Türkei.
Ja, genau, für mein Verständnis. Und
jetzt kommst du
mit deiner Geschichte. Ja, genau. Meine Geschichte ist ja natürlich Griechenland, weil in Griechenland wird ja alles vereinnahmt, alles wurde da entwickelt. Nein, Griechenland hat ja auch eine sehr, sehr alte Weintradition, auch mit Herkunftsbezeichnung und so weiter und so fort. Ja. Aber in Georgien wird das so unheimlich, wie soll ich sagen, intensiv gelebt. Der Wein gehört da so sehr zu der ganzen Tradition, muss man sagen, und einfach zu Georgien. Das ist unglaublich. So habe ich es noch nie erlebt in keinem anderen Weinland.
Das ist auch irre. Weißt du, wie man sagt, wenn man sich trifft? Bei uns sagt man ja, wie geht's dir? Weißt du, wie man Georgien sagt?
Nee.
Wie geht's deinem Wein?
Wie geht's deinem Wein? Ah, ist das geil.
Ja. Also die sagen echt, wenn die sich treffen, die sagen nicht, wie geht's dir? Die fragen, wie geht's deinem Wein?
Stark. Ja, siehst du. Ja, dann ist es bekräftigt, dass ja nur das, was ich gerade gesagt habe.
Irre, oder? Ja. Und Griechenland?
In Griechenland, ja, man sagt eigentlich zum Wohl. Ja, vielleicht ist es, ich will ja jetzt nicht mithalten wollen, aber man sagt zum Wohl, so Yasu, ne? Also auf dein Wohl zum Beispiel. Und wenn man Anschluss, heißt ja auch Yamas, ne? Und du weißt, ich fange ja immer meine Stories, meine ganzen
Reels
alle mit Yamas an, ne?
Ja. Dann fängst du jede Sprachnachricht mit Yamas an.
Ja. nicht ganz. Könnte ich machen, ja.
Vielleicht nicht bei deiner Frau, das stimmt.
Nee, genau, das.
Okay, ich schweife ab, entschuldige.
Kein Ding.
Also der Ursprung kommt eigentlich aus Griechenland, des Weines. Also diesen kleinen Abschweifer musst du mir zugestehen.
Ja, also wir kriegen das heute nicht geklärt, aber man muss schon sagen, dass in Griechenland natürlich der Wein auch eine Riesenrolle spielt, weil es wird unheimlich viel Wein getrunken, jetzt nicht unbedingt Qualitätswein auf Top-Niveau, aber ganz viel Tafelwein. Ja. Jedes Dorf hat einen Opa, sag ich jetzt mal, der halt seinen Wein macht, und wenn der frisch ist, dann ist der ganz ehrlich gemacht und funktioniert. Nur das Blöde ist, das oxidiert dann irgendwann mal vor sich hin, wenn das Fass immer leerer wird, so ungefähr. Und dann, wenn man den zu dem Stadion dann erwischt, dann ist auch nicht mehr so geil, aber sonst gehört das zum Lifestyle dazu, ja, ganz klar. Und was natürlich Griechenland ausmacht, und das ist ähnlich wie in Georgien, ein Riesenfonds an autochthonen Rebsorten, was auch einen erfahrenen Weintrinker nochmal eine neue Herausforderung stellt. Ne? Und so ähnlich ist es doch in Georgien auch. Bei mir war es auf jeden Fall so. Also man kommt in Berührung mit ganz neuen Rebsorten, ganz neue Erlebnisse, versucht die dann ja auch zu kategorisieren mit dem, was man gelernt hat, wie man sozialisiert wurde im Wein, und dann passt das da trotzdem nicht rein. Und das ist eine große Herausforderung, die Georgien aktuell hat, auch in unserer traditionellen oder nerdigen Weinwelt.
Weißt du? Wenn man es aber runterbricht, also man spricht ja in der Tat, um dieses Thema vielleicht gleich so ein bisschen abzuessen, von 525 Rebsorten, die autochthon sind, somit auf Augenhöhe mehr oder weniger mit Italien, mit Portugal, ja, mit Griechenland auch. Aber wenn du es komplett runterbrichst, sind nur 38 Rebsorten zugelassen. Also von dieser ganzen großen Rebsortenwelt werden eigentlich nur 38 Rebsorten verwendet. Und wenn du es dann runterbrichst und nimmst von mir aus Rotwein, was ja manche sagen 75, manche sagen 50, 90% der gesamten Weinproduktion ausmacht, sind 90% des Rotweins sind Zabarafni.
Ja, genau.
Also so viel muss man sich da ja eigentlich nicht merken in dem Sinne. Also man kann es auch aufs Wesentliche runterbrechen, und das ist manchmal so ein Excuse, den man eigentlich nicht nehmen muss, weil auch wenn ich nach Italien gehe, wenn ich nach Portugal gehe, muss ich am Anfang vielleicht so ein Grundbewusstsein dafür aufbauen. Gut, vielleicht spricht es sich ein bisschen schwerer aus, Rizzatelli oder was, was auch immer, aber du kommst da relativ schnell rein. Und
bin bei dir.
Ich glaube, dann kann man eine ganz eigene Welt irgendwie erleben. Also es gibt diese 525 Rebsorten, es werden auch immer mehr. Das können wir später nochmal erklären, warum das so der Grund ist, also warum es die auch noch gibt und warum die auch noch Bestand haben. Und es gibt eine Rebsortenschule dort, die versucht, alle Rebsorten jedes Jahr zu ernten und Weine draus zu machen und schaut, was Sinn macht oder was nicht Sinn macht. Und die versuchen sich auf diese Rebsortenkultur langsam wieder so ein bisschen zu konzentrieren, weil das für die einzige Chance ist, in diesem Weltmarkt mehr oder weniger zu bestehen.
Dann haben die das aber auch richtig verstanden, weil alles andere wäre ja auch, ich will nicht sagen albern, das wäre unfair, aber wir haben schon Overkill oder eine Sättigung von Cabernet und Sauvignon Blancs. Ja, da sind wir ja durch. Die gibt's in allen Qualitäten in allen Preisklassen, in gut, in schlecht und für teuer und für günstig. Das heißt also, wenn man Bestand haben will, langfristig, also nachhaltig, dann muss man voll auf die autochthonen Rebsorten setzen und da Fans für ja gewinnen, damit es dann einen Weg findet, weil das gibt's dann tatsächlich ja auch nur da. Na, das ist ja auch mein Reden, wenn ich an Griechenland denke.
Und in der Tat glaube ich, dass genau das die Chance ist, in diese neue, moderne Generation auch reinzukommen. Weil die mögen sowas, die mögen dieses Freakige, dieses so Ungewöhnliche, dieses Andersartige und eben nicht das, was man vor 30 Jahren schon getrunken hat und das, womit man überzeugen kann und was eben auch so ein bisschen fancy ist, vielleicht auch ein bisschen lustig klingt und wo man eben auch so sein Bewusstsein für Wein darstellen kann, anders als Papa, Opa oder wer auch immer.
Klar. Und wenn ich jetzt an ich so einen Kollegen denke, ist es ja auch schon so, dass man dann immer ja auf der Suche nach etwas Neuem ist, ja. Dass man dann sagt so, ey, wir haben eine, oder man will ja dem Gast auch immer was Neues zeigen, wie etwas funktioniert, ja.
Und das kann man gerade mit Georgien ganz, ganz außergewöhnlich gut. Mittlerweile, ich glaube, Georgien hat da das gleiche Problem wie Griechenland, um die Brücke nochmal zurückzuschlagen, dass es ganz viele nicht so tolle Weine gab. Ich habe lange mit Patrick Conner von Chateau Mouchrani gesprochen.
Super Typ.
Hatte auch schon mal einen längeren Podcast mit ihm und er meinte eben auch, die Entwicklung des Landes ist halt schleppend. Also die sind halt nach wie vor noch in der Zeit vor, keine Ahnung, vor 20, 30 Jahren, wo noch ganz viel Masse produziert wurde, wo man das Bewusstsein noch nicht hat und die nächste Generation kommt jetzt auch erst. Es ist halt das Land, was als eines der wenigen eine richtig krasse Weinentwicklung hat. Also es gibt so einen Index für Weinentwicklung in einem Land. Der ist in Deutschland gerade bei 80. Der ist in, selbst in Ländern wie, die gerade so als aufstrebend gelten, wie Portugal ist er bei 86, in Georgien ist er bei 110. Also jedes Jahr hast du keinen Rückbau, sondern du hast 10% Gewinn. Und in den letzten 5 Jahren hat sich die Anzahl der Weingüter in Georgien verdoppelt. Das heißt, wir haben 2600 Weingüter und wir haben 47.000 Winzer, die dort tätig sind, auf 170.000 Parzellen. Also diese Vielfalt, die dort auch gegeben ist, ist absolut enorm. Und das finde ich eigentlich außergewöhnlich, welches Potenzial da auch drin steckt.
Ja,
die Gesamtgröße weiß man nicht genau. Also es gibt verschiedene Aussagen zwischen 47 und 55.000 Hektar, sagt man.
Na, unvorstellbar, ja. Georgien war ja auch, ja, für den Wein auch damals in der Sowjetunion ja verantwortlich. Und deswegen haben wir ja auch die zwei Rebsorten. Es gab ja nur eine weiße und eine rote. Somit kann man sagen, so erst mit der Auflösung der oder der Abkapselung von Georgien, also bleiben wir da nicht stehen, ist es ja zu dieser Vielfalt erst gekommen. Ja. Und als ich vor Ort war, es war wirklich beeindruckend. Also erstmal habe ich mich sehr, sehr
wohl gefühlt. Du warst schon da?
Ja, ja, klar, ich war schon da.
Ah, wow, krass, wann?
Ja, ja. Das war vorletztes Jahr.
Ja.
Und
genial.
Es war einfach beeindruckend. Erstmal habe ich mich sehr wohl gefühlt, weil die eher so einen mediterranen Style haben. Also offenherzig, sehr gastfreundlich. Die hatten ein großes Interesse an den Leuten, die da waren. Also ich habe mich sehr wohl und sehr heimisch sogar gefühlt. Gut, jetzt hatten wir auch ganz warmes Wetter da und sind dann in Cahitien rumgereist und waren auch bei Chateau Mouchrani selber, beim Patrick. Beeindruckend, was sie da machen, das ist crazy. Aber dann die Story dahinter, dass man sagt, so okay, man hat hier nur Weiß- und Rotwein für eine UdSSR damals produziert. Das brauchte Mengen. Und dann siehst du kleine Weingüter, die du gerade beschrieben hast, wo immer neue dazukommen. Und aber auch so riesen Dinger, die, keine Ahnung, 700 Hektar groß sind und liegende Tanks haben, die sehen aus wie U-Boote. So groß ist das. Und die Weine sind dann eher auch technisch geprägt, muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber das ist schon sehr beeindruckend, wenn man so ein großes Weingut dann erlebt, was sie da für eine Menge dann da rausknallen. Ja, das ist heftig. Und einen harten Gegensatz dazu dann zu den kleinen handwerklichen Winzern, die sehr viel dann in Quervris ausbauen. Und ja, das auch der Grund ist, warum überhaupt denn diese Vielfalt an autochthonen Rebsorten überhaupt überlebt haben, weil die eingegraben waren und die keiner gesehen hat, so ungefähr, ja.
Das ist in der Tat so einer der Gründe, also dass neben oder dass gerade eben auch damals in der zu Zeiten der UdSSR 90% der Weinproduktion trotzdem noch privat waren. Also jeder so seinen Weingarten im Hintergarten hatte und auch seine eigenen Quervris dort vergraben hatte und eben die alten Rebsorten dadurch erhalten wurden, weil die halt nach und nach immer angebaut wurden, teilweise dadurch eben auch relativ alt wurden und eben nicht durch irgendwas Neues erneuert wurde, weil das eben effizienter war. Es war dieser Hobbyweinbau, der mehr oder weniger präsent war, der sich dann eben auch in die Jetztzeit getragen hat und wo viele Junge eben sagen, okay, wir nehmen halt diese vier Weingärten zusammen, machen daraus ein Weingut und kreieren neues Bewusstsein für Wein. Was habt ihr damals besucht? Habt ihr nur, also ihr wurdet wahrscheinlich vom georgischen Weinbauverband eingeladen.
Genau, geguidet wurden wir komplett. Wir haben, wie gesagt, sehr große Weingüter, aber auch sehr kleine handwerkliche Weingüter besucht. Zum Beispiel die Chona, was ich hier auch schon vor mir liegen habe. Und eigentlich würde ich jetzt schon mal eine Flasche öffnen. Ist das okay für dich?
Ja, logisch. Mal eine aufmachen. Wein lebt vom Trinken, total gerne.
Ja. Und dann siehst du da halt den Unterschied, dass jemand das sehr, sehr ideologisch einfach macht und das machen möchte. Also er selber war nicht da, aber sein Vater und seine Mutter. Und die haben uns genauso, also bei denen im Wohnzimmer empfangen. Und es war etwas, und das ist echt nicht böse oder in kein oder ohne Bewertung gemeint, sehr bäuerlich haben die uns empfangen. Es war alles eher rudimentär, funktionell. Aber mit einer Herzlichkeit, das kann man fast in Worte nicht beschreiben. Also man muss es erlebt haben.
Ist aber eines der Weingüter, die trotz allem eine internationale Reputation haben, weil 90% der Produktion werden exportiert. Und die werden im Ausland auch wahnsinnig gefeiert. Also es ist eins der Weingüter, wo man versucht, so eine typische Sprache des georgischen Weines nach außen zu tragen. 2 Hektar Größe, das finde ich ein Hammer. Also 2 Hektar und ich meine, die kosten ja auch nicht die Welt. Leben auch von 2 Hektar und dann leben Mutti und Vati auch noch mit davon. Den habt ihr besucht? Habt ihr damals auch den Kisi probiert?
Nee, den Kisi hier aus dem Quervri müsste ich jetzt nachschauen. Aber ich kannte den Wein sowieso, also ich mache den in Pommes und Wein, gab es einen Flight oder wird es bald einen Flight geben, da ist der Wein auch dabei. Ob wir den jetzt genau geschmeckt haben, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber die Rebsorte an sich oder generell jetzt der Style, das ist ja jetzt ein Emberwein, den wir hier haben. Ich habe ja immer noch mit sehr vielen Rookies zu tun, ne? Und da muss man sagen, das könnte vielleicht eine Barriere sein. Es ist ein Weintyp, der hatte eine Zeit lang einen Hype, halt in Österreich, wenn du dich erinnerst, ne, haben etliche Leute Quervris aus Georgien einfliegen lassen oder transportieren lassen, haben die Weine so ausgebaut. Und wenn man natürlich jetzt nicht deep im Weingame ist und offene Kanäle hat, dann muss man schon sich damit auseinandersetzen wollen, fast schon. Ja.
...2023 Kisi, Chonas Marani, Zinandali, Kaketi, Georgien. Dahinter steht Mikhail Chonisvili, von allen nur Chona gerufen. Sein Vater hieß Giorgi, sein Großvater machte Wein. Und wie weit diese Kette zurückreicht, weiß die Familie selbst nicht mehr genau. Irgendwo in den Jahrzehnten, als Wein in Georgien kein Beruf war, sondern Haushaltsroutine. Wie Brotbacken oder Holzhacken. Und 2014 entschied Chona daraus, ein Unternehmen zu machen. Nicht aus Kalkül, sondern weil er Mitglied des bekannten 6-köpfigen Gesangsensembles Alilo ist. Das Ensemble tourte. Chona war häufig unterwegs. Und damit das Weingut in seiner Abwesenheit lief, musste er Strukturen haben. Strukturen, die über die Privatküche hinausgingen. Seine Frau Elena gestaltete die Etiketten. Sein Vater Giorgi beaufsichtigte den Keller. Die 2 Hektar Weinberge im Dorf Kurt Gelauri, Zinandali, Schutzgebiet, 550 Meter über dem Meeresspiegel, wurden von der Familie gepflegt. Alle. Jeder Arbeitsschritt, von der Handlese bis zum Etikettieren, erledigt die Familie selbst. Das ist kein romantisches Bild. Das ist eine Beschreibung der Betriebsgröße. 2 Hektar. Keine Angestellten, keine Kellereikonsortien, keine Vermarktungsagentur. Marani bedeutet auf Georgisch Weinkeller. Chona Marani ist buchstäblich Chonas Keller. Nichts weiter. Das Alazanital liegt zwischen 2 Gebirgsketten, dem großen Kaukasus im Norden, dessen Gipfel im Winter die Schneegrenze tragen, und dem Gombori-Gebirge im Süden. Durch dieses Tal fließt die Alazani langsam und breit auf dem Wege zur aserbaidschanischen Grenze und schließlich zum Kaspischen Meer. An seinen Hängen konzentriert sich die georgische Weingeschichte, so dicht wie nirgendwo sonst in der Welt. Zinandalis, die Appellation des rechten Alzani-Ufers. Benannt nach dem Gut von Fürst Alexander Schawatschadze, der hier in den 1830er Jahren das erste klassische georgische Weißweinprofil entwickelte. Einen unterirdischen Weinkeller 1835 baute und die Sorte formalisierte, die heute noch die Appellation trägt. Ein Blend aus Caxitelli und mit Svane Kakuri. Diese Appellation ist seit 1941 gesetzlich kodifiziert, was bedeutet, dass Zinandali zu den ältesten formal geltenden Weinursprungsbezeichnungen der Welt gehört. Schoners Weinberge liegen in Kurt-Gelauri, einem Dorf innerhalb der Schutzzone. Der Boden ist kalkhaltig, lehmig, alluvial vom Fluss. Der Kaukasus im Norden schützt vor extremer Kälte. Das kontinentale Klima mit seinen heißen Sommern und kalten Wintern ist genau das, womit Kisi auf Anhieb klarkommt. Die Sorte verträgt Temperaturschwankungen besser als die meisten anderen kaketischen Weißweinreben. Um das Jahr 2000 war Kisi praktisch ausgestorben. Nicht wegen der Reblaus? Die georgischen Weinberge haben die Reblaus besser überlebt als die meisten europäischen, teilweise wegen sandiger Böden, teilweise wegen der Isolation der Sowjetzeit, die den Austausch mit infiziertem europäischem Pflanzenmaterial verhinderte. Kisi verschwand aus einem anderen Grund, aus dem Ertrag. Die Sorte produziert 25-30% weniger als Caxitelli. In der Sowjetwirtschaft, die Volumen über alle stellte, war das ihr Todesurteil. Planwirtschaftliche Kellereien pflanzten um, vereinheitlichten, maximierten. Kisi blieb in ein paar alten Weinbergen, gepflegt von ein paar hartnäckigen Bauern, die das Rebmaterial nicht aufgaben, weil es ihnen gut schmeckte und weil sie nicht gefragt wurden, ob das ökonomisch sinnvoll war. Was die Sorte ist, lässt sich schnell sagen. Wahrscheinlich eine natürliche Kreuzung aus Caxitelli und Svane Kakuri, entstanden um das 5. Jahrhundert nach Christus. Mikhail Chunisvili, der in Kaket die Wein macht, wenn er nicht mit Alilo auf Europa-Tournee ist, gehört zur Natural Wine Association Georgia. Fermentiert ausschließlich mit wilden Hefen, verwendet keinerlei synthetische Pflanzenschutzmittel und arbeitet nach bioorganischen Prinzipien. Nicht weil er das Zertifikat auf dem Etikett wert ist, sondern weil 2 Hektar, die von einer Familie bewirtschaftet werden, ohnehin nach anderen Kriterien funktionieren als eine Industriekellerei. Wer jeden Rebstock selbst in den Händen hält, behandelt ihn anders. Caxitelli ist das Rückgrat Kaketiens. Zaberafni ist der Stern. Svane ist der Aromgeber. Kisi ist der rätselhafte, fast verlorene, jetzt wiedergefundene Dritte. Und bei Schoners Marani auf 2 Hektar Kalkboden in Kurt-Gelauri, 550 Meter hoch über dem Alazani, macht er einen Wein, der klingt wie eine Antwort auf eine Frage, die noch nie jemand gestellt hat. Georgien macht seit 8000 Jahren Wein. Dieser hier ist der Beweis, dass die interessantesten Kapitel dieses Buches noch nicht abgeschlossen sind. Und es ist eine Freude, diesen Wein zu entdecken. Vielen Dank, Schoner, für dieses großartige, winophile Erlebnis. Und wenn du diesen Wein probieren möchtest, solltest du nicht nur schnell sein, sondern in die Shownotes schauen, denn da findest du alle Infos.
Ohne Frage, aber ich glaube, viele, die sich erstmal damit auseinandersetzen, sind überrascht, weil es mit den, was wir als Orange-Wein, das wird ja oftmals in eine ganz, ganz große Tonne geworfen, was wir unter Orange-Wein verstehen, diese Amber-Weine, nicht unbedingt viel mit zu tun haben, weil die klarer definiert sind, weil die eigenständiger sind, weil man auch ja letztlich sagen muss, nicht jeder Quefri-Wein ist ein Amber-Wein, nicht jeder Amber-Wein ist ein Quefri-Wein. Mhm. Also du kannst auch einen Amber-Wein im Edelstahl ausbauen. Mhm. Das hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Und ich finde, was auch relativ wichtig ist, und das fand ich, hat Patrick damals auch relativ markant gesagt, die Menge des Ausbaus in Quefris sind nur noch 3-4%. Mhm. Also es ist gar nicht mehr so viel, wie man sich da vorstellt. Und es ist eigentlich auch total falsch für Georgien, wenn man es darauf runterbricht, beziehungsweise auch für Georgien, wenn die sich damit identifizieren, weil irgendwann ist auch diese Quefri-Geschichte auserzählt.
Auf jeden Fall.
Muss dann auch was übrig bleiben. Und das werden die Rebsorten wiederum. Und so eine Rebsorte wie Kisi, die ja eigentlich noch individueller ist als Mazzane oder Razzitelli, ist ja eigentlich was. Aufgrund dieser kräftig dicken Bärenschalen hast du ja richtig Struktur am Gaumen. Mhm. Oder eben auch die Farbe, die eben nicht orange ist, die nicht gold ist, die eher so dieses bernsteinfarbene, kupferfarbene, dieses honigartige hat. Und dann die Aromatik. Wie empfindest du die?
Also ich bin gerade richtig geflasht. Der Wein, der ist sehr klar, also der strahlt richtig. Die Weine von Chona waren dann öfter mal so ein bisschen, weil sie sehr natürlich gemacht worden sind, hat die Ecken und Kanten. Also in Richtung Flüchtige ging es manchmal. Aber hier.
Ach so, echt?
Ja, oh. Schon, aber in einem Maße, wo ich sagen würde, das funktioniert. Also es war jetzt nicht reiner Essig. Aber hier, das kennt man ja auch. also so, dass es immer noch eine gewisse Trinkanimation hat, weil bei mir manchmal schnürt sich das komplett zu und dann sage ich so, ich bin einfach raus aus der Nummer. Ja. Hier in dem Fall ist es ganz anders. Genau, die Geschichte, du hattest das eben gesagt, ist irgendwann mal auserzählt, aber es ist ja schon etwas Uniques. Und wenn man weiß, diese Emberweine ordentlich einzusetzen, und du hast ja auch verschiedene Arten jetzt gerade auch angesprochen, wenn wir jetzt hier in dem Fall mit viel Luft diesen Kissi aus dem Kelvrier haben, dann bekommt der Wein einfach eine gewisse Komplexität, hat eine Tanninstruktur, die sehr zupackend ist. Aber wenn ich jetzt an Essen denke, vor allem an deren Essen denke, wenn du vor Ort bist, es kann nicht passieren, egal wo du hingehst, steht Essen auf dem Tisch. Das würde auch keiner, es ist in Griechenland ehrlich gesagt dasselbe. Du kannst dich irgendwo hingehen und dann wird dir nichts präsentiert. Das wäre ein schlechtes Bild. Das heißt also, wenn du 5 Weingüter am Tag machst, hast du 5-mal dick Essen und abends bist du sowieso zum Essen eingeladen. Und es wird, Silvio, du kannst dir das nicht vorstellen, es wird rausgebracht mengenmäßig. Viel schmeckt besser. Es ist unglaublich. Tonnen von Essen, sehr viel Gemüse ist dabei, Fleisch ist ein bisschen zurückhaltend, es gibt eine tolle Käseauswahl, die sehr intensiv ist und diese Vielfältigkeit, wenn man sich den Tisch anguckt, dann versteht man auch, warum es genau diese Weine dazu geben muss, weil die so komplex sind, so vielfältig sind, die können mit vielen Dingen mitgehen, ne, und behalten aber trotzdem eine gewisse Eleganz, also in dem Fall, was ich gerade im Glas habe, ist so, um dann auch, es macht einfach so viel Spaß zu trinken. Und ich erlebe das ja auch bei den Leuten, die mir dann sagen, ja, im Sommer alle wollen grillen, ja, und wollen die ganze Zeit Röstaromatik, egal ob Gemüse oder Fleisch. Und dann muss man einen Kompromiss finden, was man denn trinkt. Entweder ist es ein leichter Rotwein, den man gekühlt hat, das funktioniert dann, wir müssen das Food and Wine Pairing jetzt auch nicht mega hochhängen, aber dann ist es okay, oder dann hat man einen Weißwein, wenn man aber Röstaromatik hat, geht man eher zu was Struktur oder was Dickerem unter Umständen, das will man im Sommer jetzt auch nicht haben, und dann kommen genau diese Weine. Jetzt hast du dann Gerbstoff, das Tannin, das geht wunderbar mit Röstaromatik, egal in welcher Art und Weise. Also wenn ich jetzt hier sagen würde, ich hätte einen Spitzkohl angegrillt und würde dann, weiß ich nicht, so einen Pfirsichkompott dazu machen, ey, das wäre der Wein dazu. Easy.
Ja, gerade wenn du auch diese getrockneten Aprikosen, diese Orangenartige,
genau, das war auch die Inspiration, ja.
Die Zitrusaromen, die Birne in der Nase, hast dann so ein bisschen was Kräutriges mit dabei, schwarzer Tee.
So ist
was
es.
Was Nussiges, was Honigartiges, finde ich so. Und da hast du noch nicht mal über die Gustatorik geredet. Mhm. Und der ist jetzt noch relativ jung. Mhm. Hier wiederum eben eine Rebsorte, die sogar ich aussprechen kann. Also Kissi kriege ich jetzt in der dritten Flasche raus. Also
ich hab die drauf, die Rebsorte mittlerweile.
Und also finde ich ein sehr außergewöhnlicher Wein. Ich glaube, dass der, wenn der einfach Zeit bekommt, sowohl entweder im Glas als eben auch in der Flasche. Wir machen halt den Fehler, dass wir die Weine aufreißen, sofort irgendwie bewerten und sofort charakterisieren. Aber den in der Karaffe, den im großen Glas oder auch im kleinen Glas und einfach mit Zeit genießen, mit verschiedenen Temperaturebenen genießen, ist das ein richtiger Fund.
Absolut.
Also ist das was Spaß macht was auch in seiner Art richtig außergewöhnlich ist.
Und eigenständig.
Man auch sagen kann, das passt eigenständig, passt nirgendwo sonst hin. Ob man da jetzt in der Blindprobe auf Georgien kommen würde, ich glaube, dafür ist man mit dem Wein noch nicht so vertraut. Mhm. Aber ich glaube auch gerade in diese Probenfolge ein richtig schöner Auftakt. Sollen wir Quefri, sollen wir das ganz kurz ein bisschen,
können wir gerne sagen,
tiefer besprechen, wenn wir da schon bei dem Thema sind?
Ein Wort zu dem Wein noch. Ich habe selten, weil ich immer, wenn wir über Tannin in einem Weißwein, über Orange oder Quefri-Weine oder mit Schalenkontakt sprechen, haben wir immer, oder die Herausforderung, denke ich, ist für den weinmachenden Menschen, wie die Extraktion vom Tannin ist. Und ich habe selten in der Art und Weise, dass wir ein sehr kräftiges Tannin haben, aber auch gleichzeitig genau dieses Fruchtspektrum, was du eben angesprochen hast, zusätzlich zu dem schwarzen Tee, dass das in so einer Balance stattfindet, ist mir selten begegnet. Sonst hat man immer eher eine Aromatik von Bienenwachs, Wachs generell, es riecht so ein bisschen wie Kirche, ne? Also so in die Richtung, weil die Quävris auch, und vielleicht ist das jetzt gerade die Brücke, ja auch mit Bienenwachs ausgestrichen werden, damit die stabiler sind, weil die sind ja relativ dünn, ne?
10 Zentimeter ungefähr, ne? Also gerade für so einen riesen Quävri, die sind ja teilweise 2,50, 3 Meter. Mhm. Also es gibt verschiedene Größen von 10 Liter bis zu 3000 Liter, also findest du alles. Und wird es halt auch individuell gefertigt, es wird aus Ton gefertigt, teilweise aus georgischen Tonen, gibt immer mehr, die danach schreien, und deswegen ist das so ein Handwerk, was eigentlich fast ausgestorben ist, was jetzt langsam wieder regeneriert wird. Und soweit ich weiß, nimmt man in Georgien nur georgische Quäfries. Mhm. Also man würde niemals die von irgendwo, und um Himmels Willen, man darf auch nicht Amphore sagen, wenn man dort ist.
Richtig.
Und die. Ich glaube, da musst du ein Bier zur Strafe trinken oder irgendwie
das
so.
Das geht ja auch noch. Aber du hast es genau gesagt, die Nachfrage von außerhalb ist hoch, und das ist echt ein altes, traditionelles Handwerk. Es ist nicht industrialisiert und wird auch von deswegen sind die so zart, und also vom Ton her, die können auch nicht oder werden einfach nicht so heiß gebacken, ne? Die sind also so schon relativ fragil, und dann musst du die ja noch eingraben, und ja, ist noch weitere Herausforderungen. Ja.
Das ist aber wiederum der Schlüssel, warum die eben selten kaputt gehen beziehungsweise halten, weil sie eingegraben sind, dadurch noch eine zusätzliche Stabilisation, aber eben natürlich dann auch später bei der Weinbereitung eine automatische Kühlung haben oder eine Erdthermik letztlich mit dabei. Was dem Wein natürlich dann ganz langsam ausreifen bzw. sich entwickeln lässt. Weißt du, warum die eingegraben wurden? Also das habe ich vorher noch nie gehört. Eins der Gründe ist,
bitte? Ich dachte, das ist immer wegen der Temperatur.
Ja, wär so ein Gedanke, den ich eigentlich auch immer hatte. Aber ursprünglich kam man darauf, weil Georgien ja das große Problem hatte, dass die selten eigenständig waren. Die gehörten immer zu irgendjemand, wurden immer von irgendjemand eingenommen, unter anderem eben auch unter muslimischer Herrschaft. Und damit, wenn die Kontrolleure sozusagen in die Weingärten kamen, nicht sehen, dass da Wein ist, hat man die in den Boden eingegraben. Und zwar so weit, dass im Prinzip oben nur der Spund rausguckt, dass man es abdecken konnte. Und dann hat man sie verdeckt, das hat man beibehalten, dann später zu Sowjetzeiten, wenn die eben in die Gärten kamen, dass die nicht sehen oder nicht sofort sehen, da sind Tonamphoren, da wird Wein gemacht, da wird illegal Wein gemacht, da wird hobbymäßig Wein gemacht, hat man die im Boden gelassen, dann irgendwann, wie das so ist, merkt man natürlich, wenn die im Boden sind, dann macht das irgendwas mit dem Wein, und das hat man beibehalten und eben diese angenehmen Elemente damit beibehalten. Das geht ja so weit, dass bevor ein Haus gebaut wird, wurde ja teilweise ein Quäfri gebaut. Also die wurden ja richtig so als
ist das als nicht geil, oder?
Wein. Ja. Hammer, oder? Also es ist so, da hast du mal so deinen 1000 Liter unten im Keller.
Ja, und dann ist es aber so bei jedem, jeder hat dann so sein, in Anführungszeichen, Fässchen da liegen und macht dann seinen Wein. Also das ist Standardprogramm.
Ja. War ja auch Teil der Ausstattung. Also wenn du deine Tochter als Brautvater übergeben hast, dann hast du so zwischen 500 und 1000 Liter Wein
mit dazu
als
gegeben.
Mitgift. Also woanders hast du halt Bettwäsche bekommen oder so, und dann Georgien hast du die Grundausstattung für die ersten 52 Wochen mitbekommen.
Alles richtig gemacht. Ist alles richtig gemacht. Ja.
Wir sollten einiges übernehmen.
Ja, mit dem Wein sollten wir auf jeden Fall machen. Ja, die Form ist vielleicht noch wichtig von den Quervis, so wie die
das denke ich
geformt sind, dass die halt in der Tat zentral in der Mitte halt alle Kerne, Stiele, da sich sammeln können und man dann halt einen relativ, ich sag jetzt mal, klaren Wein abziehen könnte. Ne?
Das ist so ein wenig auch von der, also zum einen mit den Kernen und Stielen kommt ein wenig auf die Region drauf an. Also man unterscheidet ja ganz klar in Georgien zwischen drei Teilen, also zwischen dem westlichen Teil Georgiens, den östlichen und die Mitte. Und im östlichen Teil vergärt man die Rappen mit, also die ganzen Stiele und den ganzen Kram. Und im westlichen Teil macht man es nicht, weil die eben teilweise nicht reif werden. Dann hast du diese grünen Stieltannine mit drin.
Klar.
Und aber im östlichen Teil, genau, da willst du den ganzen Kram alles mit drin haben. Und da ist es im Prinzip von Nutzen, wenn du diese konische Form hast, damit sich das unten alles sammelt. Und je nach Größe des der Quäfri, heißt es eigentlich der Quäfri oder die Quäfri?
Das der, weiß ich oder? Nicht.
Das Quäfri.
Quäfri.
Des Quäfris.
Das Quäfri. Ja, Das.
Oh, wir müssen Patrick anrufen. Patrick. Als Deutschsprecher Patrick. Müsste er das eigentlich wissen. Okay. Das Quellfries, je nach Größe ist ja die Extraktion unterschiedlich. Also je größer, umso mehr ist die Verwirbelung während der Vergärung, weil du ja diese konische Form hast und das Ganze umhergewirbelt wird, woher raus, soweit ich weiß, auch irgendwann diese Eier entstanden, die ja so in den letzten 20 Jahren so modern
waren. Die Betoneier, meinst du?
Genau,
ja, die haben so einen ähnlichen Verlauf, ja. Gärverlauf, ja.
Und da unterscheidet man eben auch zwischen eigentlich ursprünglich Rot- und Weißwein-Quellfries. Also wenn man bei dem einen mehr Extraktion haben möchte, als bei dem anderen. Spannend ist natürlich, wie das gemacht wird. Also, dass die ja richtig verschlossen werden. Dass da alles reingeschichtet wird.
Ja.
Dass der Spund oben eine Baumstammdicke hat. Also, dass man halt mit dem Baumstamm immer nachgestoßen hat. Und dann die ganze Kiste zugemacht hat. Und eigentlich 6 Monate später erst wieder aufgemacht hat.
Das ist crazy, ne? Da lässt man, überlässt man den Wein sich selber gefühlt. So, ja, mehr oder weniger.
Wo ja jeder Winzer irgendwo sonst irgendwo kollabieren würde. Und ich weiß, 6 Monate reinschmecken, mal gucken, was da passiert.
Naja, ich meine, man ist bestimmt auch ungeduldig und will sehen und erleben. Aber das ist dann halt die Tradition, ne? Ich meine, als da so ein kleiner Hype, zumindest in der Sommelier-Szene, stattgefunden hat, hat das ja auch die meisten begeistert, dieses Nichtstun, ja? Dass es dann sich selber überlassen war, also eher sehr natürlich stattgefunden hat. Ne?
Weißt du, wer das noch macht, wo ich total überrascht war? Der Dr. Manfred Prüm hat das wohl immer gemacht, dass er das erste Jahr seine Weine nicht probiert hat. So für dich als Mosel-Fan, als
krass.
Und das fand ich auch so überraschend. Also, dass er ein Jahr im Prinzip nicht an die Weine rangegangen ist und viele Sachen regulieren sich selber. Also da
aber
ist
gut,
es wie mit der Selbstheilung beim Mensch manchmal. Ne?
Weißt du, was die Sache ist? Wenn ich jetzt vor allem an das Weingut Prüm denke, dann hat sich da im Winemaking ja traditionell, oder das kommt von der Tradition, das hat sich nicht viel geändert. Ich glaube, man kann dann ein gewisses Grundvertrauen hat, wenn man einfach einen optimalen Lesezeitpunkt sich angeeignet hat und dann gesunde Trauben erntet. Ja, und dann, glaube ich, kann man darauf vertrauen. Ja, dann weiß man die Lagen und den Ausbau als Konstante und dann ist, sagen wir mal, der Reifegrad noch ausschlaggebend und wie selektiert wird. Oder wann gelesen wird und dann, glaube ich, kann man darauf vertrauen, ja doch.
Da hat's ja und dieses nervöse Eingreifen wird damit verhindert, eben wie bei den Quellfries. Und da meinte Patrick damals, dass die durch die Traubenschalen hast du so viel Tannine, so viel Säuren, so viel Phenolität, dass die Weine eigentlich recht stabil sind, eigentlich größtenteils auch nicht geschwefelt werden müssen. Und das Spannende ist dabei, dass in den Traubenschalen so viel Proteine sind, dass wenn die sich absenken, die automatisch den Wein klären. Wenn du nach 6 Monaten die Quellfries aufmachst, hast du einen klaren Wein, der wahnsinnig stabil ist, der einfach richtig, also das ist wie so einmal alles selber machen.
Ja. Und dann hast du einen, ja, kommst du fast so ein bisschen an das Innere des Weines, ne? So gewisse Dinge sind dann doch irgendwie vor sich wegoxidiert, die man vielleicht nicht haben will. Und man hat so ein das Innere des Weines irgendwie erlangt. Schon spannend.
Finde ich toll formuliert. Also ich glaube, das ist auch, dass man an die Essenz des Weines kommt, die du sonst wahrscheinlich irgendwie übertünchen oder übermalen würdest, dass der Wein sich freilegt, also dass er sich auszieht, entblättert und in sich selber reinschauen lässt.
Ja.
Temperaturmäßig, wie hast du ihn?
Ich habe ihn aus dem Kühlschrank geholt, aber ich weiß, dass sowas bei 12, sogar 14 Grad sehr gut funktioniert. Noch besser als zu kalt. Weil sonst bleibt das Tannin einfach, das ist das Erste, was im Mundraum antrifft und überfordert gewisse Leute mit Sicherheit direkt. Und erst mit Temperatur, wenn der Wein seine, sich auch da wieder entfaltet hat, das viel, viel besser integriert ist. Ne? Deswegen, ich hole mal den zweiten kurz raus.
Gerne.
Here we go. Ich kenne diesen Wein, auch diesen Jahrgang, sehr gut, weil ich damit schon...
I'm here.
Also einmal gibt's ein Content-Piece, ein Food-Pairing mit Björn Freitag zusammen. Und er hat sich georgischen Wein gewünscht damals.
Krass.
Ja. Und dann haben wir genau diesen genommen. Ich bin so gespannt, wie der sich jetzt entwickelt hat.
Möchtest du ihn gleich im Anschluss probieren an den Kisi oder ja, gerne. Bei dem Kisi, das fand ich total interessant, dass der ja aus Kakheti kommt. Mhm. Also es gibt ja so mehr oder weniger, wenn man so möchte, 5 Hauptregionen. Also eigentlich gibt es 10 Regionen, die irgendwie namhaft sind. Man könnte es auch auf 12 runterbrechen. Davon gibt es 29 von den PDOs, wobei man von den, also es ist sowas wie DOCs oder DOCGs. Mhm. Wobei man von vielen niemals was hören würde wahrscheinlich. Und dieser kommt aus der PDO Tsinandali. Habe ich vorher auch noch nie gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Hast du es schon? Kennst du?
Ja, klar. War ja da.
Ja, richtig. In 550 Meter Höhe, also eben auch in extremen Höhenlagen, was ja eben auch total spannend ist, dass man dort mit der Höhe auch wahnsinnig spielt. Und somit eben doch mit vielen Temperaturebenen. Mhm. Und das erklärt wahrscheinlich auch, warum du allein 6 verschiedene Klimazonen in Georgien hast. Also damit crazy eine Vielfalt, die irre ist. Du bist beim zweiten Wein.
Nee, ich bin immer noch beim ersten, weil mir ist was aufgefallen. Und zwar hat der Alkohol, steht hier 14 drauf. Es fällt 14, gar nicht. Ja. Es fällt gar nicht auf. Ist ja auch nicht aufgefallen, ne? Es ist unheimlich gut integriert. Und jetzt denke ich jetzt wieder nochmal an mein Pairing, weil das so in meinem Kopf war. Stell dir mal vor, du hättest so ein Short Rib oder was ist noch fettiger? Flank Steak oder so. Mhm. Und dann mit Röstaromatik im Sommer. Dann passt das Fett ja auch hier zum Alkohol. Ne? Also das ist unglaublich gut integriert, ja.
Und sich schon verändert, oder? Also allein, wie lange haben wir den jetzt so offen? Vielleicht 10 Minuten und es ist so viel mit dem Wein
die ganze Zeit
passiert. Ja. Also ist natürlich immer schwierig, wenn du sowas in der Weinbegleitung hast, weil der sich halt schon so krass verändert. Mhm. Und wenn du dann 3 Flaschen offen hast, beziehungsweise wann machst du den auf? Einen Tag vorher, eine Woche vorher, einen Monat vorher? Also ich glaube, selbst sowas wäre noch nicht mal zu verrückt.
Nee, bei uns jetzt im Pommes und Wein gab es halt immer so georgische Wochen. Wir haben immer ein Weinflight, 3 Weine. Und da war es so ein bisschen egal, weil es war ja nicht so als Matching-Partner gedacht, sondern war solo da. Und das war eigentlich interessant fürs ganze Team und für mich auch, dass wir die immer mal wieder probieren konnten und diese Veränderung mit, also dass man da einfach das erleben durfte, ohne den Druck zu haben. Aber einen Tag vorher aufmachen ist gar kein Problem. Bei den Weinen.
Und probiert ihr die auch mit Pommes zusammen oder ist das eigentlich total sekundär? Und
ach, ja? Pommes passt zu allem, Silvio, es passt einfach zu allem. Also immer funktionieren, es ist gar kein Problem. Kann man machen, aber da ist kein Fokus drauf, weißt du? Das ist wirklich das Weinerlebnis dann in dem Fall.
Was mich total interessieren würde, wie dieser Wein mit Ketchup geht. Mhm. Ketchup ist gerade für mich, für so tanninlastige Weine oder so für Rotwein-ähnliche Weine, ein Element, was jeden Wein auszieht, aus dem Gleichgewicht bringt, richtig nackig macht. Also durch diese Kombination von Säure, Süße und eben dem Essig macht es jeden Wein eigentlich oftmals kaputt. Und ich glaube aber, der Wein könnte gegenhalten, könnte mit dieser Fruchtigkeit von der Tomate.
Könnte ich mir vorstellen. Wiederum denke ich jetzt, bei uns ist dann eher Ketchup weniger das Thema, sondern dann die Currysoße und dazu passt es sowieso. Yeah. Also der Curry-Effekt funktioniert sehr gut. So ein Barbecue-Ketchup würde super funktionieren dazu. Also ne, wenn dann so eine Komponente, aber purer, reiner Ketchup habe ich jetzt nicht ausprobiert,
Aber ja, auch mit Currysoße eben mit dieser Barbecue-Soße, mega, hammer, toll,
Das geht gut, ja.
Findest du den Wein kalt oder warm? Also von der Ausstrahlung. Findest du ihn, also Stoff ist warm oder eher kühl strukturiert?
Ja, ich finde, was mich beeindruckt hat, war, dass die Frucht so brillant ist und das spricht eher für einen kühlen Typ. Wiederum, wenn du dann am Gaumen hast, dann hast du halt dieses sehr reife Tannin und das ist dann wieder eher eine warme Komponente. Also es ist irgendwie, spielt es in beiden Genres.
Okay, ja, finde ich auch. Mhm.
Ja, also so eine brillante Frucht dann in einem Quervy-Ember habe ich selten gehabt. Ne? Jetzt habe ich den zweiten Wein von Chateau Mourvèdre.
Was machst du zwischendrin? Also wenn du jetzt den Wein, der ja recht markant ist, am Gaumen ist und du probierst jetzt den neuen, es gibt ja immer so dieses übliche, ich trinke einen Schluck Wasser, ich esse ein Stück Brot, du wahrscheinlich eine Pommes. Wie macht man das? Also wie kann man sich neutralisieren oder muss man sich gar nicht neutralisieren?
Ach, es kommt ein bisschen drauf an, wenn man jetzt natürlich mit viel Tannin spricht, beansprucht den Gaumen natürlich mehr. Ich mach's mit Wasser und komme damit zurecht, aber irgendwie findet da jeder seinen Weg. Mir reicht Wasser an der Stelle.
Ja.
Und jetzt kommt dann ganz anderer Quervy zum Vorschein. Weißt du die Rebsortenzusammenstellung gerade hier?
Razzitelli? So als wichtigste weiße Rebsorte Georgiens, ja, mit einer relativ kräftigen Säure und einer ganz krassen Lagerfähigkeit, und Guruli mit Zwane.
Genau, das heißt der grüne mit Zwane.
Stammt ursprünglich aus Kartli, ist relativ selten und hat immer so eine gewisse florale Komponente, hat so eine kräftige Zitrusfrucht, so was Kräutriges, und diese Kombination von beiden, das ist eigentlich das Spannende, wenn man so möchte.
Und dieser Wein ist jetzt, weil wir eben beim Tannin kurz stehen geblieben sind, viel zurückgenommener vom Tannin. Also merkt, es ist auch sehr feinkörnig, ist sehr gut. Es hat einen Ticken mehr Säure, bestimmt durch Guruli mit Zwane, weil Cazzitelli ist ja eher eine Rebsorte, die eher so ein bisschen eine breitere Struktur, eine gelbe Frucht mitbringt und weniger Säure hat. Aber das steht im Wein sehr gut hier. Und Jahrgang 19, ja, der kommt so frisch daher, das ist super.
Wenn du überlegst, 7 Jahre?
Gar kein Thema.
Das ist schon eine richtige Hausnummer. Also wenn man es so mit, ich sag mal, uns gängigen Rebsorten vergleichen möchte, dann ist Razzitelli eigentlich so eine Mischung für mich wie Weißburgunder und Chenin Blanc. Könnte man das so...
Vielleicht ungefähr, nicht von der Säure unbedingt her, aber die Weißburgunder-Variante, ja. Gehe ich mit.
Wir verkosten während dieses Deep Dive 2 Weine aus dem Hause Chateau Mochani. Den 2019er Quefri White und den 2022er Sabravi Superiore aus Kartlien in Georgien. Irgendwann im Jahre 1876 saß Fürst Ivane Mukrapatoni in einem Bordeaux-Weingut, schaute sich um und beschloss, was er zu Hause bauen würde. Er war Mitglied der Bagrationi-Dynastie, jener Königsfamilie, die Georgien von 975 bis zur russischen Annexion 1801 regiert hatte. Und er hatte für die Aristokraten dieser Provinenz typische Kombination aus Bildungsehrgeiz und unerschütterlichem Glauben an die Überlegenheit des eigenen Landes. Bordeaux war schön, aber Mukrani war besser. Er fuhr zurück, pflanzte Weinberge, baute einen Keller, ließ 1885 ein Chateau entwerfen, von französischen Architekten natürlich, und holte für die Parkgestaltung einen Gärtner direkt aus Versailles. Man muss das mal kurz sacken lassen. Er ließ einen Versailles-Gärtner einfliegen für einen Weinbergspark im Kaukasus. Das nennt man damals Ambition. Heute nennt man es Persönlichkeit. 1878 erschien der erste Jahrgang. 1882 gewann Chateau Mochani den Grand Prix bei der Weinausstellung in St. Petersburg. Der Fürst schrieb mit französischen und deutschen Weinbauern. Er importierte Bordeaux-Sorten. Er experimentierte. Dann kam die sowjetische Ära und das Weingut verschwand unter Jahrzehnten Vernachlässigung, wie viele private Güter, die das 20. Jahrhundert in Georgien nicht unberührt überlebten. Das Chateau verfiel, die Weinberge verschwanden. Von den originalen Rebstöcken des Fürsten war 2002, als eine Gruppe von Unternehmern beschloss, das Ganze wieder zu beleben, nicht ein einziger mehr vorhanden. Was sie dann taten, war weniger Restaurierung als Neufindung. 92 Hektar Weinberge, gepflanzt von italienischen Spezialisten. Das Chateau rekonstruiert, 2010 von dänischen Architekten des Büros Elgard, verbunden mit einem neuen Weinkeller durch einen unterirdischen Tunnel. Ein Michelin-prämiertes Restaurant eingebaut und schließlich 2014 aus Bordeaux abgeworben, Patrick Hornef, in Heilbronn ausgebildet, 10 Jahre technischer Direktor in Chateau d'Agueux, in den Côtes de Castillon. Direkt unter Stéphane de Rancourt gearbeitet. Dieser Mann zog nach Georgien. Und ja, er hat noch einen eigenen kleinen Weinberg in Bordeaux, aber er führt jetzt ein Chateau in Kartlien, in Georgien. Kartlien liegt in Zentralgeorgien, 50 Kilometer nordwestlich von Tiflis. Das Problem von Kartli ist dasselbe wie das Problem jeder Region, die neben einer berühmten liegt. Kakheti ist Georgiens Napa Valley. Bekommt die Aufmerksamkeit, die Touristen, die Zitate. Kartli macht trotzdem Wein. Guten, mit Sorten, die Kakheti nicht hat. Guruli mit Zwane ist eine davon. Eine weiße Kartli-Sorte, aromatisch mit Aprikose, Pfirsich, mit Blüten, die in Kakheti so gut wie nicht vorkommt. Schafkapito, eine rote Sorte, fast ausschließlich in Kartli, von der Chateau Mochani der größte Produzent des ganzen Landes ist. Chinuri, weißbeerig, wird in der Region auch zu Schaumwein verarbeitet. Takferi, eine rote Sorte mit hellroter Farbe und einer Eigenheit. In Kadien wurde sie traditionell als Weißwein vinifiziert, ohne Schalenkontakt. Das sind keine akademischen Raritäten, das ist das Sortiment, mit dem Patrick Hornef arbeitet, weil kein anderes ihn interessiert. Wir versuchen, dieses Land und diese Sorten zu verstehen, sagt er, und zu sehen, was beide können. Patrick Hornef betreibt aktive Terroirerkundung in einer Region, für die es keine historische Referenz gibt. Keine alten Karten, keine Lagenkataloge, keine Literatur zu spezifischen Parzellen. Und was er hat? 102 Hektar eigene Weinberge, 14 Rebsorten, organischen Anbau, natürliche Hefen für fast alle Fermentationen und die Freiheit, gleichzeitig in Quefri und Barrique zu vinifizieren, wenn das für den jeweiligen Wein sinnvoll ist. Ja, Chateau-Mochani ist das einzige georgische Weingut, das wie ein Chateau aussieht, sich wie ein Chateau anfühlt und trotzdem oder gerade deswegen mehr aus Quefri macht als die meisten seiner nationalen Konkurrenten. Die Quefri-Halle liegt unterirdisch, direkt unter dem rekonstruierten 19. Jahrhundert-Palast. Oben Versailles-Garten, unten Tonkrüge aus dem 6. Jahrhundert vor Christus. Patrick Hornef läuft täglich die Treppen herunter. Fürst Ivane holte 1876 Bordeaux nach Georgien. Patrick Hornef holte 2014 Bordeaux wieder nach Georgien mit einem anderen Akzent. Die Weine, die dabei entstehen, sind kein Kompromiss zwischen den Kulturen, sondern das Ergebnis des Gesprächs zwischen ihnen. Und wenn dich das interessiert, was und wie Patrick denkt, was er zu sagen hat, haben wir für dich eine Sommeliers on Tour extra Episode aufgezeichnet. Und diese findest du überall, wo es Podcasts gibt. Und die Links zu den beiden Weinen von Chateau-Mochani, die wir während der Episode mit Toni verkosten, findest du natürlich in den Shownotes.
Und dann so von der Aromatik würde ich immer so sagen, Richtung Zitrone, Apfel, Quitte, Aprikose, ein bisschen Orangenschale.
Genau, aber alles dann auch so ein bisschen reif, teilweise aber auch eingelegt.
Genau. Ne,
von der Frucht her.
Geruhlichen Zwane wäre für mich mehr oder weniger fast so in Richtung Riesling, aber mit einer viel milderen Säure und so ins ganz leicht floralere. Von Aromatik so ins Blütenartige, ins frische, gelbfruchtige, zitrusartige auch. Also es wäre so für mich so von der Grundcharakteristik, mehr oder weniger die Unterscheidung.
Ja, und alles, was wir gerade oder was du gerade gesagt hast, das findet sich auch wieder. Vor allem das Florale und das Beeindruckende ist, der Wein wirkt null gezerrt, auch gar nicht reif, sondern es ist eher so, als hätte sich das gerade gefunden, als hättest du, weiß ich nicht, einen Premix für einen Cocktail gemacht, den du dann aber ein halbes Jahr reifen lässt, damit sich alle Komponenten finden, so wirkt das gerade.
Ist auch einer, der, finde ich, fast noch ein bisschen zugänglicher ist, ein wenig unkomplizierter von der, von der Art, aber nicht weniger Anspruch.
Nee.
Spannend natürlich das Weingut, wenn man immer so denkt, das ist so ein Modeding dann irgendwo. Aber eigentlich ist so
eins Hektar biologisch, ja.
Wahnsinn, oder? Das umzustellen. Ja, da eben der, ist ja der Patrick Hornef, der Kellermeister, der einer eigentlich der Visionäre, wenn man so möchte, des georgischen Weines ist und ursprünglich aus Deutschland kommt, aus Hornef witzigerweise, auch Bad Hornef, interessanterweise, genau. Mit dem Namen natürlich.
Der ist bei mir um die Ecke.
Ja. Und in Bordeaux gearbeitet hat lange, beim Graf Neiberg. Und dort abgeworben wurde.
Chateau de Dagui war das Chateau, wo er war.
Und selber auch.
War ich auch schon Fan von vorher, bevor ich den Patrick sogar kennengelernt habe.
Und versucht hat, mehr oder weniger in Windeseile dieses Weingut komplett umzudrehen und dem eine georgische Identität zu verleihen. Also er legt auch gar keinen Schwerpunkt auf die Quefris. Er macht das, er mag das gerne, er liebt das, er sagt, es ist eine Einzigartigkeit. Aber er sieht eben auch das Potenzial in anderen Rebsorten. Und
ja, das leben die auch da. Ja? Das wirkt nichts wie ein Zufallsprodukt, sondern es ist schon so, dass alles gefühlt mit viel Sachverstand gemacht wird. Natürlich teilweise experimentell, weil man die Rebsorte halt nicht komplett kennt, also wie die sich verhalten. Das ist schon sehr beeindruckend. Aber auch dieses ganze Chateau, wenn man da ankommt, also man sieht, da spielte Geld nicht unbedingt eine Rolle. Deswegen ging das wahrscheinlich auch in dieser Windeseile, dass man das auf Level gebracht hat. Aber so kann man natürlich aus den Vollen schöpfen. Es ist sehr beeindruckend, wenn man da ist, ja.
Das ist ein recht potenter Partner dahinter, das ist Marussia Beverage, die das übernommen haben und 2002 anfing, nachdem es dieses verstaatlichte Weingut, was 1878 vom Prinz Ivan Ukrabatoni, einem Mitglied der georgischen Königsfamilie, initiiert wurde, der ursprünglich das Handwerk in Bordeaux gelernt hat oder Frankreich Reisen absolvierte und da begeistert war und so ein Chateau dort aufbauen wollte und Bordeaux-ähnliche Wein dort erzeugen wollte, dieses Chateau eben übernommen haben, komplett neu aufgebaut haben und ursprünglich dann eben auch dort Cabernet Sauvignon, Chardonnay etc. Angepflanzt haben, weshalb diese Rebsorten dort noch existent sind. Und mit Patrick ist eigentlich so diese Komplettwendung, also dass die Weine nicht mehr so super gefällig sind, dass sie nicht so super attraktiv, nicht so modern, nicht so international sind, sondern eine Identität bekommen. Und eine Tiefsinnigkeit, eine Filigranität und eine Trinkfreude auch dabei. Und das finde ich, da schafft er so diesen Zwischenweg. Weil wenn du den Kisi, den ersten Wein nimmst, davon zwei Flaschen pro Stunde zu zweit ist nicht unbedingt machbar.
So viel trinkst du?
Der bleibt dir irgendwann im Hals stecken. Wenn ich mit Leuten, die mit dir zusammen bin. Aber wenn du diesen 2,19er Mukrani nimmst, dann könnte man sich das in der Tat vorstellen, also diese Schlagzeile zu schaffen, ist nicht unbedingt Sinn der Sache, aber er hat eine gewisse Trinkfreude,
das finde ich schön genau. Dabei. Ja. Das ist auch wichtig. Ich meine, wir leben alle, wir in der Gastronomie leben von leeren Flaschen und die Winzer genauso. Also macht er es richtig an der Stelle. Und man merkt auch genau diese Gefälligkeit, also die Individualität hat voll Einzug gefunden, aber auch, wenn man jetzt über Holz oder was auch immer spricht, da ist das richtige Management. Also nicht viel schmeckt besser und es wird so gemacht, weil es immer so gemacht wird oder gemacht wurde, sondern ja, mit, wie ich eben gesagt habe, Sachverstand eingesetzt und unterstützt die Weine. Es gibt einen Wein von Chateau Mokrani, da bin ich Riesenfan von, aus der Rebsorte Schaff Capito. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mhm, die eher elegant, fein, zart, à la Pinot Noir daherkommt, aber mit einem ganz anderen Aromaspektrum. Ich meinte jetzt nur die Struktur. Also das vor allem sind Weine, wo du dich hinsetzt und die dich immer wieder fordern, du willst immer wieder neu reinschmecken. Es gibt immer wieder Erlebnisse, ähnlich wie das jetzt gerade hier beim 19er ist.
Also die liebe ich auch, diese Rebsorte, weil die so außergewöhnlich ist und man sagt, es ist so eine Kreuzung zwischen Nerello Mascalese, Nebbiolo, Pinot Noir. Also diese filigranen, tiefsinnigen Rebsorten, auch diese komplizierten Rebsorten, die in ihrer Art einzigartig sind. Soll ich kurz noch skizzieren, wo Georgien überhaupt liegt?
Und ja, bitte, mach das. Ja, auf jeden Fall.
Okay, für die Hörer, wichtig. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach die Größe, dass es ein relativ kleines Land ist, so groß wie Bayern ungefähr. Also das finde ich ja minimal. Dann die Bevölkerung, 4 Millionen Einwohner. Davon leben ungefähr ein Drittel allein in Tiflis, in der Hauptstadt. Und eingeschlossen zum einen im Norden vom Großen Kaukasus, im Süden vom Kleinen Kaukasus. Im Norden grenzt es an Russland, im Süden, also im Südwesten an die Türkei und dann an Armenien und Aserbaidschan im Osten und im Westen ans Schwarze Meer. Ich glaube, das Wichtigste dabei ist eigentlich, dass es in der Mitte, also vom Großen zum Kleinen Kaukasus, noch einen Gebirgszug gibt, das so Rami-Gebirge, was eben Ost- und West-Georgien trennt und somit eigentlich auch die wesentlichen Weinbaugebiete voneinander trennt. Und du hast ja auf der einen Seite im Osten Kachetien, was 75% der Weine produziert und dann Katlien. Und im Westlichen hast du ganz, ganz viele zersplitterte, beziehungsweise auch im Norden, kleine Weinbaugebiete, die sehr viel Individualität erbringen und sehr viel Weine, die gar nicht so in dieses Muster, wie wir es kennen, reinpassen. Teilweise auch Likörweine, teilweise eben auch sehr, sehr viel, auch so Sachen wie Sparklingwein. Es gibt 4 große Sparklingproduzenten in Georgien. Das dritte große Gebiet ist Imereti. Das ist mehr oder weniger so die Mitte, wenn man so möchte. Und im Norden gibt's noch Racha Lekumi. Das ist so dieser Alpenweinbau, wenn man so möchte, à la Wallis mit so einer typischen südweinfruchtigen Art, mit so einer gewissen Lebendigkeit mit dabei. Das ist eigentlich so das, was man sich so hauptsächlich merken müsste. Im westlichen Teil Georgiens gibt es eben noch Guria. Klimatisch ist der Osten, das ist so dieses mediterrane Klima, also so dieses inländliche Klima. Mhm. Das Gebirge schützt eben und der Kaukasus schützen im Prinzip diese Riesenfläche vor den Einflüssen des Schwarzen Meeres. Du hast weniger Regen, du hast eine Temperatur oder Jahresdurchschnittstemperatur zwischen 11 und 13 Grad, hast im Land selber zwischen 4 bis 700 Millimeter Regen. Im westlichen Teil hast du zwar 11 bis 15 Grad, aber weil die Temperaturextreme halt wesentlicher sind, die Tag- und Nachtgefälle wesentlicher sind und der Niederschlag, also hast ein richtig feucht-warmes Klima, um die 1000 Millimeter ungefähr. Also da hast du wesentlich mehr diese Extreme mit dabei. Und daher ist der Osten mehr oder weniger die verlässliche Ebene und deswegen begründet man darin, dass dort eben auch ein Großteil des Weinbaus eigentlich gepflegt wurde, weil es da sehr viel Unsicherheit ging.
Gott sei Dank bist du so deep im Game, Silvio. Aber jetzt, wo du es gerade sagst.
Ich hoffe, es war jetzt nicht zu trocken, so am Einschlafen.
Um Gottes Willen, um Gottes Willen. Das ist ja so wichtig, interessant, auch für die Hörer. Und jetzt sind mir viele Sachen wieder in den Sinn gekommen, die du erzählt hast, dass es genau so ist, ja.
Ich finde es interessant, ist halt einfach, dass es so einfach ist, dass du gar nicht so viele Gebiete hast, dass du zwischen Osten und West unterscheiden musst, dass du halt das Spiel mit dem Kaukasus im Norden und im Süden hast und es eigentlich total einfach ist.
Ja, mega. weißt du, was auch mega ist? Wie der Wein sich gerade entwickelt. Also ich habe jetzt hier auf einmal so Sternanis ist da reingekommen und so Lorbeerblatt und so Wacholderbeeren. So ein Wacholderton. Also das hat sich sehr schnell entwickelt hier. Also ich behalte mir von beiden auf jeden Fall etwas zurück und dann schreibe ich dir mal, wie die sich noch entwickelt haben.
Total gerne. Hast du beide in den gleichen Gläsern? Mhm. Oder hast du unterschiedliche Gläser genommen für beide?
Mhm. Ein Glas. Verpasse gerade hier aus dem Ask Tony Glas. Das ist ja ganz klassisches Tulpenglas. Also Urform des Universalglases.
Hattest du damals auch angedacht? War für dich so ein Parameter, dass du sagst, ich möchte ein Universalglas, was als Verkosterglas immer funktioniert und überall funktioniert.
Ja, genau. Hm? Ja, vor allem, wenn ich auch an unsere Gastronomie denke, deswegen, ich brauchte immer ein Glas, was nahezu, ja. Oder aber die meisten Weintypen abdecken kann. Und da ist auch ein Mussierpunkt drin, so dass man dann auch Sparkling raustrinken kann. Ja.
War eins der ersten Gläser, glaube ich, auch mit Mussierpunkt damals. Das war auch eins der ersten Gläser, wo du überhaupt darüber geredet hast,
kann sein,
dass man keine Flöten mehr nehmen sollte. Wann ist das Glas auf den Markt gekommen?
2020, meine ich.
Ja.
Genau. Ja,
okay.
Nee, genau, das macht doch total Sinn. Also Flöten machen gar keinen Sinn. Aber das wissen wir
beide. Totaler Quatsch.
Aber so hast du ein... Kannst auch jungen Schaumwein aus diesem Glas trinken und den voll erleben.
Schön. Hm. Oder eben so ein Quellfreiwein, was ja meistens eine große Herausforderung auch für ein Glas ist. Was bei dem toll ist, 12,5 Volumenprozent.
Ja, das ist echt wunderbar. Ja. Wie gesagt, also aber der Alkohol bei dem anderen auch super integriert. Hier ja die Leichtigkeit auf jeden Fall. Das könnte ich mir vorstellen, dass man davon was mehr trinken kann. Ja, hast du schon recht, ja.
Da hier eben auch der Vergleich der beiden Weißweine, die wir hatten, also der eine Cagliati, der andere Cartli, der eine reinsortig mit Kisi, das war ja eigentlich auch ursprünglich, also der ursprüngliche Weinbau in Georgien, war eigentlich verpönt zu kuvitieren. Aber Patrick Konev als alter Bordeleser macht das natürlich gern, kann das wie kein anderer, deswegen diese beiden Rebsorten in seinem aristokratischen Stil. Und ich würde den Schoners dann schon eher als so den handwerklichen, als den rustikalen, als den, ja, dann eigentlich schon Naturweinvertreter, mit mehr Tannin, mit mehr Derbigkeit. Und den Mucrani eher als den präziseren, eleganteren, mit einer ganz lebendigen Frische sehen.
Ja, super beschrieben. Und man sieht jetzt schon nur bei diesen zwei Exemplaren die Vielfältigkeit, was uns da ja noch erwartet. Deswegen, du hast schon recht, die Geschichte ist irgendwann mal erzählt, aber erstmal die Weine, sich damit auseinanderzusetzen, da, wenn man da reingeht, da hat man ja noch viel zu erleben, also vor allem Vielfältigkeit, das ist toll.
Ja, das denke ich auch. Und dann in der Relation finde ich auch der Preis. Also da, ich muss gestehen, ich weiß nicht, was beide kosten, das werden wir dann später auch in den Shownotes festhalten. Aber die liegen ja um die zwischen 15 und 25 Euro und das für diese Art von Wein ist, finde ich außergewöhnlich.
Völlig in Ordnung. Also vor allem, wenn man dann, sagen wir mal, wenn die Währung Komplexität wäre, dann ist es günstiger durch halt diese Machart. Ne? Dann ist es ein günstiger Vertreter.
Ja.
Den roten Weil es so warm bei mir ist, hole ich die natürlich beide aus dem Kühlschrank und freue mich darauf, wie die sich Glas in Glas entwickeln werden.
Was ja eigentlich schön ist.
Ja, voll. Mache ich immer so. Normal.
Ja.
Jetzt bin ich gespannt, weil Zaparavi habe ich lange nicht mehr von Chateau Mokrani getrunken.
Hm, ist ja eine der, wenn man so möchte, Tintérie-Rebsorten, also Färberrebsorten, wo das Fruchtfleisch auch dunkel ist und die Weine somit von Haus aus schon eine gewisse dunkle Farbe haben und somit eigentlich alle Parameter, die man mit einem Rotwein in Verbindung bringt, also eine kräftige Farbe, eine kräftige Nase, Fruchtaromen, einen derben Gaumen, sehr geschmeidig, trotz allem. Geschichtlich sollen wir da noch ein bisschen, weil du es ja vorhin ganz, wir brauchen ja vielleicht nicht die ganzen 8000 Jahre aufarbeiten, aber dass wir da so ein bisschen nachgehen, was vielleicht so markante Punkte sind.
Silvio, deine Show, ja, let's go.
Aber was ich wirklich überraschend fand, dass die Deutschen da ja auch mal wieder einen ganz großen Anteil dran haben, an der Geschichte und auch an der Machart der Weine. Weil teilweise, ich weiß nicht, in den Weingütern, wo du warst, gab es da noch Holzfässer?
Manchen, ja.
Weil das ist ja so eine Errungenschaft letztlich der Deutschen, die, also 1840 wurden die Deutschen nach Georgien vom damaligen Zar eingeladen, sie haben Steuerfreiheit bekommen, haben Ländereien geschenkt bekommen und sind dann da eben auch hingegangen und denen waren diese Emberweine zu tough, zu hart, zu kantig, zu kernig, zu kräftig, zu schwer, die waren halt ihre Moslaner oder ihre Rheingauer gewohnt. Und haben gemerkt, wenn sie die zuerst in Amphoren ausbauen oder eben nur in den Holzfässern, dann werden die eben leichter und frischer und appetitlicher. Und so kamen mehr oder weniger die Fuderfässer, so kamen die Holzfässer nach Georgien. Der traurige Part ist dann letztlich, dass 1941 nach dem Überfall Russlands durch Hitler-Deutschland wurden alle Deutschen vertrieben. Die kamen alle nach Sibirien oder nach Kasachstan. Und kam Gefangenschaft und somit gab es eben keine Deutschen mehr in Georgien. Aber eigentlich ist gab es einen richtig großen Volksstamm dort in Georgien und es gibt auch ganz viele Hinweise darauf, dass die Deutschen da relativ lange waren.
Aber warum wurden denn Deutsche eingeladen? Hast du das gerade erzählt?
Warum, weiß ich nicht wirklich, aber das könnte man nochmal, warum gerade Deutsche? Nee. Vielleicht, weil die was konnten, was andere nicht konnten.
Vielleicht auch sehr präzise gearbeitet haben, ja.
Das kann gut sein. Ja. Schon damals. Aber ich fand so die Geschichte eigentlich, dass die halt einen Teil ihres Winemakings dort in dieses traditionelle Winemaking mit gebracht haben oder mit implantiert haben und somit eigentlich auch ein Mix der Kulturen ist.
Es wird ja auch von European Style gesprochen in Georgien.
Ja.
Also der traditionelle
Style, das ist European Style. Genau. Damit meint man ja mehr oder weniger den Nicht-Quäfrisch-Style. Also, dass man weg von den Quäfrichs geht und dass man da in dieses traditionelle Winemaking mit Edelstahl, mit Barrique-Fässern oder eben mit Tunnels geht. Und versucht eben, gefällige Weine zu produzieren. Mhm. Während der deutschen Zeit waren natürlich die Probleme mit der Reblaus noch, was ein Rieseneinschnitt auch in Georgien war. Bis dahin hatte die Rebfläche ungefähr 80.000 Hektar. Dann durch die Reblaus hat sich das halbiert auf ungefähr 35.000 Hektar. Es hat sich dann irgendwann regeneriert bis nach dem Krieg. Und dann kam natürlich die Sowjetzeit. Und wie wir alle wissen, hat man da besonders viel und besonders intensiv getrunken. Es war Hauptabnehmer der georgischen Weine. Die Rebfläche entwickelte sich auf 128.000 Hektar hoch oder 130.000 Hektar hoch. Also es wurde richtig auf Masse gesetzt. Und wenn man sich überlegt, wie groß dieses Land ist, und da 130.000 Hektar, also es hat schon eine gewisse Präsenz dann dort auch gehabt. Und eine weitere Schwächung gab es natürlich auch mit der Prohibition, ausgesprochen durch Michael Gorbatschow 1985, der irgendwie fand, die Russen trinken so viel, was natürlich auch stimmt und was auch einen Grund hatte. Und dadurch ist der Absatzmarkt ebenfalls eben richtig radikal weggebrochen. Mhm. Und dann kam eben dieses Handelsembargo. 1991 hat sich Georgien dann von der UdSSR, von der Sowjetunion dann abgegliedert und war ein eigenständiger Staat. Und mit dem Argument, wohl resultierend aufgrund der Offenheit des Westens gegenüber, dass die Weine wohl alle pestizidverseucht werden hat man ein Handelsembargo ausgesprochen und der eigentlich wichtigste Import- bzw. dort Exportpartner, Russland, ist damit weggebrochen. Und damit eigentlich auch, also Wein war ja das zweitwichtigste Exportgut nach Alteisen in Georgien. Es ist zum Riesenbruch gekommen. Aber letztlich hat sich dieses Land da heraus regeneriert und hat ein neues Bewusstsein bekommen.
Ja, deswegen ist ja auch Georgien irgendwie ein relativ neues Weinland mit viel Tradition, so könnte man das ja auch
perfekt formuliert
vielleicht mal festhalten, ne? Weil jetzt werden ja, oder durch Anfang der 90er Jahre gab es dann erst neue Wege und die Offenheit und die Möglichkeiten, und das ist nicht so lange her, ne? Im Wein gesprochen sind dann diese 36 Jahre, stimmt das? 36, 25, 30, whatever, Jahre, nichts, ja. Und ich finde es schön, dass so viel, ich sag jetzt mal, auch investiert wird, dass es die Weinbauverbände alles verstanden haben, was zu tun ist, die Leute dahin bringen und dafür sorgen, dass die Leute das endlich mal zu schmecken bekommen, ja. Und dann, ja, die Vielfältigkeit, ja, erleben einfach, ne.
Die außergewöhnlich ist, also nicht nur aufgrund der Rebsorten, der Stile, nicht nur aufgrund der Höhenlagen, also gerade die Topografie ist ja enorm. Wenn du im Südwesten von Georgien bist, also in Batumi zum Beispiel, so einen der hauptzentralen Badeorte, man sagt, bezeichnet sie auch als Las Vegas Georgiens, weil dort das Leben tobt, und dort im Oktober baden kannst und fährst 6 Stunden in die Berge, kannst du Skifahren. Also es ist schon enorm, und damit sieht man eben auch, welche extremen Höhenunterschiede auch der Wein dort bewältigen muss, dass man eben teilweise auf Meereshöhe agiert und dann 6 Stunden weitergefahren, bist du mit einmal richtig in den Bergen, bist du bei 1000 Meter Höhe, wo auch Wein angebaut wird. Du bist beim Sabadafni.
Ja, ich war etwas abgelenkt. Ja, ich muss sagen, Saperavi ist nicht immer mein Liebling. Obwohl es sehr hart zum Land dazugehört. Oft ist es aromatisch so ein bisschen wie so Granatäpfel oder auch roter Apfel, Apfelschale, so in die Richtung gehen. Also sehr kraftvoll. Mhm. Und hier die Variante ist schon eher auf der eleganten Seite. Holz spielt hier eine Rolle, das merkt man, aber das ist wunderbar integriert. Der Wein hat ein Tannin, was zupackend ist. Ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ich finde, wenn es ein sehr gutes Tannin ist und wenn es auch präsent ist, dann wirkt es für mich eher einladend. So ein ähnliches Feeling habe ich jetzt gerade bei diesem Wein. Wobei der auch schon von 22 ist. Also ist es schon ein bisschen geschliffen, aber es ist noch sehr, sehr spürbar.
Oh, kein Klefri-Wein. Also in dem Sinne europäisch gemacht werden oder modern gemacht.
Ja. Dann hat der Wein final zu seiner dunklen roten Frucht auch so eine Bitterkeit, die ich auch wieder als positiv wahrnehme. Erstmal ist er einfach zu jung. Der Wein kommt mit 13,5 Alkohol, was ich auch sehr moderat finde. Und jetzt legt sich auch so ein bisschen am Gaumen fest, aber es ist wohlschmeckend. Ja.
Wo siehst du die Kernkompetenz bei dem Wein? Siehst du es eher in der Frucht, in der Struktur? Siehst du es im Nachgang? Siehst du es im...
Ich würde auch sagen, eher im Nachgang. Das hat noch etwas vor sich, wobei jetzt in diesem Stadium der auch wunderbar... Weiß ich, muss direkt immer an Essen denken. Ich habe letztens so einfach so Salsiccia mit Radicchio gemacht und ein paar Schalotten da rein. Mit Nudeln einfach. Das wäre jetzt perfekt dazu zu trinken, aber ich sag dem auf jeden Fall noch, keine Ahnung, 5 Jahre, 10 Jahre locker voraus noch.
Denke ich auch, ja. Also weil er jetzt schon durch die Präsenz eine gewisse Attraktivität hat, aber so diese Geschmacksbalance, die kriegt er, glaube ich, dann, wenn die Frucht ein bisschen zurückgeht, wenn die Tannine noch ein bisschen reifer werden, wenn er ein bisschen eleganter wird. Und das Potenzial dafür hat er.
Was spannend ist, der hat so eine salzige Komponente. Ich will nicht über Mineralität bei Rotwein sprechen, aber er hat auf jeden Fall eine salzige Komponente, was ihm nochmal eine Dimension mehr verleiht.
Ja.
So auch noch nicht geschmeckt.
Macht man das nicht? Mineralität bei Rotwein, dass man darüber redet?
Och, selten finde
ich das. Also, wird selten, das schon beim Weißwein so genügend tot geredet?
Naja, tot geredet. Es ist eher so, dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Natürlich, worauf gewachsen ungefähr, dass es eine Einstellungsmöglichkeit ist für eine Gesamtbalance oder Erlebnis. Aber ich spreche seltener darüber, bei Rotwein über Mineralität. Dann muss ich schon sehr prägnant sein. Und hier ist es eher was Salziges. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich an Bodenformation in irgendeiner Form schmecken kann. Ja. Aber ist gut. Sehr gut. Mit so einer Würze auch noch. Wein bringt viel mit. Und wie du eben schon gesagt hast, in dem Stadion schon einladend ist. Aber da geht noch was. Nice.
Das denke ich auch. Und ich wüsste auch nicht, wann so die optimale Entwicklungsphase für den Wein ist. Ob das in der Tat jetzt schon ist, ob das wirklich mit Reife ist. Er hat das Potenzial. Es ist bestimmt spannend, was sich da heraus entwickelt. Aber er macht jetzt schon Spaß. Also er hat jetzt eine tolle Gaumenpräsenz, er kleidet den ganzen Gaumen aus, er hat diese angenehm, den Biss dabei, ich will nicht sagen bissigen Tannine, weil es wäre negativ, aber den Biss, und er hat dieses, wo man anfängt zu schmatzen, dass man immer wieder weiter trinken möchte.
Ja, es ist ein druckvoller Wein, ja, und er hat eine unheimliche Länge, sehr, sehr gut.
Weißt du, was sowas hat ihr damals auch Chacha probiert? Der liegt bei 20 Euro ungefähr.
Auch Real Deal für den Wein, muss man einfach sagen. Ja. Jaja, ja, haben wir auch probiert, aber ich trinke ja keinen harten Alkohol. Also ich habe versucht, mich davon irgendwie da rauszuziehen, habe mit angestoßen liegen gelassen, weil so harter Alkohol, vor allem wenn er gut schmeckt, bringt mich irgendwo hin, wo ich nicht sein will, einfach. Und ich kenne das aus Griechenland. Da wird ja auch Tsipouro, das ist ein Tresterbrand, getrunken. Auch zum Essen, und dann ist es viel viel bekömmlicher. Das stimmt schon, aber ich bin da entspannt. Lieber nicht.
Ja. Na. Nee, geht mir genauso interessanterweise, aber ich fand das total spannend, dass es diese Sachen eigentlich hier auf dem Markt kaum gibt oder ganz, ganz selten gibt. Also, dass du sowas kaum findest und dass es aber eben auch eine eigene Tradition hat. Und für mich war dieses Chacha, wie spricht man das aus? Chacha oder
Chacha? Jaja, so, nicht Chacha.
Jaja, okay.
Eher so Jaja, so habe ich es wahrgenommen. Aber wahrscheinlich, wenn die Georgier jetzt zuhören, sorry.
Nee, gar nicht. Du hast ja sowieso ein anderes Empfinden durch deine Sprachkultur.
Das Griechische meinst du, aber ich finde,
naja, also ich habe mir denken, also mehr,
ich habe gelernt, dass die gewisse oder Buchstaben weggelassen werden, wie die Rebsorte ist ja mit R K geschrieben und das R wird irgendwie weggeschluckt oder man, die haben eine eigene Art, das anzuschneiden und dann ist es weg. Ja. Ich höre immer Cazzitelli daraus. Cazzitelli, also bevor man das
Cazzitelli dann. Dann spreche ich das wiederum falsch aus mit Raxitelli.
So wurde es mir mal erzählt, als ich vor Ort war.
Ja.
Cazzitelli.
Ja, super.
Cazzitelli. Auf jeden Fall.
Ich hatte es vorhin bei dir schon rausgehört und ich dachte, du wärst betrunken, aber nee, du sprichst richtig aus.
Nee, ich habe, das dauert, bis das der Fall ist, dann muss ich mehr von diesem Jaja trinken, dann hätten wir es, okay. Wenn das das Ziel sein sollte. Weißt du, was aber auch ein Vorteil
ist? Was ich da aber interessant sag.
Wir haben in Düsseldorf eine reine georgische Weinbar und auch zwei Restaurants georgische. Ja.
Echt?
Also wir haben irgendwie schon eine Community hier, ich weiß jetzt nicht. Ein junger Mann hat auch bei uns in Pommes und Wein gearbeitet, auch Georgier. Also wenn man das in Düsseldorf möchte, findet man das. Und das war auch immer ganz nice, so am Anfang sich auszutauschen beim, genau, Kappa Bar, so heißt sie. Und dann dahin zu gehen und ja auch zu erleben, was er für Herausforderungen hat. Weil er macht das natürlich auch sehr idealistisch und möchte das gerne den Leuten zeigen. Und spielt dann das Game natürlich von relativ mainstreamigen Wein bis wirklich ganz handwerklich individuellen Sachen und alles dazwischen. Und das muss man, glaube ich, auch machen, damit man irgendwo den Leuten auch eine echte Chance für den Zugang gibt. Ne?
Ja. Handwerklich individuell, ist das ein Synonym für schmerzhaft oder ist es in der Tat handwerklich individuell und halt einfach nur schwer zu verstehen oder besonders oder anders oder
anders, würde ich sagen. Aber Handwerk für Schmerz, ja, es gibt natürlich auch viele.
Ich weiß viele es nicht, Weine. Das war jetzt auch nicht provokant gemeint, sondern einfach wirklich aus der Neugierde heraus, wie man sowas.
Ich sag dir, was ich dazu empfinde, einfach. Ja, kann es ja auch sein, weil du kennst es auch, gewisse Weine werden dir dann auf den Tisch gestellt. Also wir sind da ein bisschen, diesen Punkt haben wir ein bisschen überwunden. Das wird einfach auf den Tisch gestellt und sagt, der muss so sein, der ist natürlich gemacht und take it or leave it. Und du verstehst das ja eigentlich nicht, was für mich Bullshit ist, ehrlich gesagt. Also wir wollen runde, fertige Weine haben, also nicht nur hoch in der Säure. Und weil sie trüb sind, verzichten wir da deswegen auf Mittelbau oder Länge. Das finde ich blöd, da habe ich keinen Bock drauf. Man sieht schon, dass Weingüter, die eine gewisse Erfahrung haben und sehr intensiv eine Qualitätsvorstellung haben, auch spielen. Also das heißt, dann ist nicht so in Stein gemeißelt. Das ist nicht so, ja, wir machen jetzt Weißweine, ich sage jetzt mal European Style, Emberweine, Quervy Rot-Weiß und Rote wieder im European Style, sondern manchmal sind die Grenzen da auch verschieden, dass man sagt, so, okay, es ist eigentlich ein weißer Wein, aber der hat eine gewisse Zeit schon eine Extraktion von Tannin bekommen, wegen mehr Struktur, und dann hat man eher genau das, was du gesagt hast, nicht ein Synonym für schmerzhaft, sondern für was Neues und Erlebenswertes.
Und ich hatte genau das mehr oder weniger so gefragt, weil wir das ja teilweise aus verschiedenen Regionen, auch in Deutschland oder eben auch in, sonst in Europa, kennen. Und mir ist es in Georgien eigentlich nie passiert, dass die Weine fehlerhaft erschienen. Jetzt hast du das mit der Essiggeschichte erzählt, da musste ich zweimal schlucken, weil ich das selber noch nie erlebt habe. Ich hatte immer das Gefühl, die Weine lebten einen gewissen Stil und hatten eben diesen Amber-Charakter, aber waren niemals so fragwürdig, wie ich es manchmal mit Weinen aus uns näheren Gegenden irgendwie hatte. Aber vielleicht manchmal liegt es ja auch daran, okay.
Ja, ich habe so erlebt, aber ist ja auch egal. Es gibt ja nicht jeder, das ist ja kein Hate. Ja. Ja, im Gegenteil. Also
nee, überhaupt
hat mich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Learning
dann oft dabei. Ja, das ist wichtig. Ja, genau. Was ich interessant fand bei dem Jaja, deswegen hatte ich es angesprochen, dass es halt auch eine präsente, und da ist ja moldawischer und georgischer Wein signifikant für, eine präsente Fälscherszene gibt. Also das von diesem Jaja wurden, ich glaube im Jahr 2014, wurden 0,9 Millionen Flaschen produziert, aber allein in Russland 15 Millionen verkauft. Beziehungsweise wurden 2014 50 Millionen Flaschen irgendwie von verschiedenen Weinen produziert und 100 Millionen in Russland verkauft. Also da gibt es eine relativ intensive Fälscherszene. Und wir sind hier, oder wir haben hier in Deutschland sehr verlässliche Importeure. Von dem her kann man sich da eigentlich ganz gut drauf verlassen, dass man original georgischen Wein bekommt. Aber für mich auch ein ganz, ganz spannendes Thema gewesen, dass Weinfälschung eben nicht nur immer Mouton, Chardonnay, Blanc etc. ist, sondern eben gerade auf dieser Ebene teilweise ganz, ganz krasse Sachen passieren.
Ja, man erwartet nicht, dass es dann doch einen großen Markt dafür gibt. Oder größer als die Produktionsmenge, sagen wir mal so. Ne? Ja, verstehe ich.
Und 50 Millionen Flaschen ist ja nicht wenig. Nee. Für einen Zweifamilienhaushalt.
Genau. Ich habe schon den vierten Wein aufgemacht.
Ja.
Ist auch gut.
Da sind wir wieder in dieser Quefri-Richtung als Rotwein. Klassische Produktion, wenn du einen Rotwein hast, ist ja, dass die Weine gestampft werden bis zum Mostaustritt. Dann hast du diesen Skin-Contact im Prinzip 6 Monate lang. Also sprich, du hast die Vergärung für 2 bis 3 Wochen. Dann kommt automatisch eine BSA. Logisch, Spontanvergärung. Manche verwenden Reinzuchthäfen, aber eigentlich ist es nicht gewollt. Und dann wird es eben, wie gesagt, verschlossen. Diese Quefris werden entweder mit Lehm verschlossen oder teilweise werden auch einfach Deckel draufgelegt, dass man trotzdem noch mal reinschauen kann. Und nach 6 Monaten hat man mehr oder weniger die Überraschung.
Ja, es ist so ein bisschen, erinnert mich das an das Tannin vom ersten Wein. Das viel einfach.
Viel da. Aber trotzdem noch ein bisschen feiner, ein bisschen seidiger, oder?
Genau, darauf wollte ich, absolut. Ja. Als wäre das Tannin dann einfach reifer, also es ist nicht grob. Ja, es ist fein, aber deutlich mehr, so würde ich das an Masse, mehr, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll gerade, aber ich glaube, du verstehst. Hier ist auch die Frucht toll, also muss ich sagen. Es hat halt einfach noch eine Frucht. Bei manchen Sapparat, wie es jetzt mal auch unabhängig wieder wie gemacht worden ist, hat mir das so ein bisschen gefehlt oder war dann so kräftig und intensiv, wo ich gesagt habe, ich glaube daran, dass das reifen kann und dann ein Erlebnis wird, aber hier jetzt in dem Stadium ist es einfach nicht mein Go-To-Wein. Hier würde ich jetzt sagen, ich bin positiv überrascht, ja. Mhm. Telliani ist ja auch eine große Bude da, ne? Ich glaube, die haben...
Ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen die produzieren.
Unmengen. Also ich glaube, die sind ziemlich groß. Müsste ich jetzt aber auch googeln. Wir haben das Weingut besucht. Und was bei mir nachhaltig in Erinnerung geblieben ist, was ich sehr schätze, die haben ein Format, das nennt sich People Wine. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Dann gehen die hin, ich hoffe, ich spiegel das wieder, kleine Winzer, die halt die Möglichkeit nicht haben, selber zu vermarkten, die werden komplett unterstützt von dem Weingut. Die kümmern sich halt, dass abgefüllt wird, dass vermarktet wird, aber das Einkommen bekommt dann halt dieses kleine Weingut, so dass sie dann, weil die so groß sind und Möglichkeit haben, so ein People Wine machen können, dass die dann eine Unterstützung bekommen, diese Winzer, die kleinen Winzer eine Unterstützung bekommen und eine Plattform bekommen, damit es von da aus für die weitergehen kann. Das finde ich, das also größter Respekt, das haben wir zum Beispiel gar nicht und wir haben auch Buden, die sind weit über 100 Hektar groß und da wird irgendwie so Schema F standardmäßig gemacht, am Wochenende haben alle frei, so gefühlt, und es gibt keinen sozialen Part in diese Richtung, also es gibt ja nicht mal und das verurteile ich auch, die Möglichkeit zu sagen, okay, lass uns doch mal hier 5 Zeilen mal so ausbauen, die anderen 5 so und einfach mal experimentell mal versuchen, an die Echtheit, an das Innere vom Wein zu bekommen. Und wenn ich dann solche Aktionen höre, dann bin ich immer mega motiviert. Das Weingut wird zu uns als Gast sein im August. Das und ein anderes Weingut kommen vorbei aus Georgien und wir machen Tasting im Park zum zweiten Mal schon. Ach, krass. Da hat sich schon, weil wir halt für georgischen Wein so viel machen, eine Fanbase entwickelt und die Leute kommen an. Es ist zwei Korrespondenten oder Winzer kommen von dem Weingut vorbei und wir präsentieren das da und ich bin nochmal gespannt, was sie dann mitbringen und was dann darüber erzählt wird. Aber People Wine, das ist mir sehr in einem oder im Kopf geblieben. Respekt dafür.
Einer der Weine, die wir probieren, ist der 2019er Sabravi Quefri, Glicuri, Kisike, Vitigliani Valle, Zinandali, Kaketi, Georgien. Und Glicuri bedeutet auf Georgisch Bauer, Bäuerin, Landsmann, einer vom Dorf. Das Wort trägt keine Ironie, kein Hochmut, keine versteckte Kritik. Es ist eine Beschreibung. Und das Tigliani Valle, eines der bedeutendsten Weingüter Georgiens mit 700 Hektar Eigenbesitz und dem längsten Standbein auf dem amerikanischen Markt unter allen georgischen Produzenten. Seine artisanalste, traditionellste und handwerklichste Linie ausgerechnet so nennt, Glicuri, also der Bauer, sagt mehr über dieses Haus aus, als jedes Marketingdokument es könnte. Man könnte es Understatement nennen. Man kann es schlicht ehrlich nennen. 1997 gründeten zwei Kellermeister Tigliani Valle auf dem Gelände einer Kellerei aus dem 19. Jahrhundert im Dorf Tigliani bei Telavi. Ihr erstes Zuhause war keine noble Domäne, keine historische Villa, kein repräsentativer Bau mit Terrasse und Bergblick. Es war eine umgebaute Autowerkstatt. Darin begannen sie Wein zu machen, die sie selbst gerne trinken wollten. Auf georgische Art, mit georgischen Sorten, nach georgischen Methoden. Aber ohne jene lebende Planwirtschaft der Sowjetzeit. Die Qualität der Menge untergeordnet. Und seltene Rebsorten zugunsten hochertragsfähiger Massenware aufgegeben hatte. Einer der Gründer war Gorki Dagishvili. Er leitet bis heute die Glicuri-Linie. Persönlich, handgreiflich, mit der Überzeugung von jemandem, der weiß, was er tut. Wer nie aufgehört hat, selbst zu tun. Neben ihm baute Tigliani Valle parallel Winery 97 auf. Ein modernes Experimentierfeld für junge georgische Winemaker. Eine Art interne Weinbauakademie. Finanziert von einem Unternehmen, das groß genug ist, Innovationen zu fördern und klug genug ist, das Traditionelle davon zu trennen, um beides in Ruhe wachsen zu lassen. Zwei Welten, ein Dach, keine Identitätskrise. Kisikevi, das Dorf, das nicht weiß, dass es berühmt ist. Es ist ein kleines Dorf innerhalb der Zinandali-Schutzzone im Alanzani-Tal. Auf dem rechten Ufer des Flusses, zwischen dem großen Kaukasus im Norden und dem Kombori-Gebirge im Süden. Die Weinberge dort liegen auf kalkhaltigen Lehmböden, gut drainiert, mit genügend Tiefe für Wurzeln, die keine Bewässerung brauchen, solange der Boden gut aufgebaut ist. Das Klima ist kontinental mit mediterranen Einflüssen, was bedeutet heiße Sommer, kalte Winter und ein Herbst, der für Rotweintrauben langsam genug reift, um komplex zu werden. Aber warm genug, um durchzureifen. Ein Tal, das 20 der 29 georgischen Ursprungsbezeichnungen auf 2 Autostunden Länge versammelt. Eine Appellationsdichte, die Burgund kurz neidisch werden lässt. Kisikevi, einer jener Orte, den nur kennt, wer sucht. Genau die richtige Ausgangslage für außergewöhnliche Weine. Und dann haben wir Sabarabi. Der Wein, der alles anfärbt, was er berührt. Der Name heißt Farbe oder Farbe tragen oder das Ding, das dich färbt. Je nach georgischer Grammatikstimmung. Was feststeht? Sabarabi ist eine Tortorierrebe. Eine jener Rahnsorten weltweit, bei der nicht nur die Schale, sondern auch das Fruchtfleisch rot gefärbt ist. Botanisch ist Sabarabi alt. Sehr alt. DNA-Analyse und archäologische Funde verorten diese Sorte in Kakheti vor Jahrtausenden. Sie ist die meistgepflanzte rote Rebsorte Georgiens und macht 33% der gesamten Weinproduktion des Landes aus. Hohe natürliche Säure, dunkle Tannine, ein Farbpotenzial, das selbst Syrer neidisch macht und eine Langlebigkeit, die Jahrzehnte überdauert. Die Sorte wächst zwischen der Ukraine in Moldawien, Bulgarien, Australien und den Finger Lakes in New York State. In all diesen Orten produziert sie gute Weine. In Kakheti produziert sie sich selbst. Teliani Valley exportiert heute in Dutzende Länder. Sie sind das georgische Weingut mit der längsten Präsenz in Übersee, vornehmlich in den USA. Der Klekuri, Kisikevi, Sabarabi, Kvefri 2019 steht irgendwo zwischen diesen Polen. Kein Massenprodukt, kein Rarissimum. Ein ernstzunehmender Wein aus einem ernstzunehmenden Weinberg. Gemacht von jemandem, der diese Arbeit seit fast 3 Jahrzehnten macht. In Krügen aus Ton. Nach einer Methode, die älter ist als das Rad. Glicuri, der Bauer. Was im ersten Moment wie Bescheidenheit klingt, ist bei näherer Betrachtung das genaue Gegenteil. Es ist das Selbstverständnis eines Hauses, das weiß, dass die besten Dinge aus dem Boden kommen. Dass man dafür nicht mehr braucht als Erfahrung, Geduld und eine Quefri. Vielen Dank diesem großartigen Produzenten Teliani Valley dafür, dass sie neben den alltagstauglichen Weinen sich so besonderen Produkten widmen. Dass sie so ein Projekt wie Winery 97 pflegen und damit jungen Menschen die Chance geben, sich zu entwickeln, zu experimentieren. Dass sie so besondere Weine erzeugen, wie den 2019er Sabarabi Kvefri. Und dass sie uns zeigen, was Georgien kann. Und die Infos und die Bezugsquellen zu diesem besonderen Wein findest du in den Shownotes.
Eine ähnliche Situation gibt es ja, also ganz ursprünglich im Jerez, dass man dort als Amarista oder das Lustau unter anderem kleine Chargen von kleinen Produzenten bei sich hat reifen lassen und eben mit vertrieben hat. Also die Idee ist in dem Sinne nicht neu, aber sonst habe ich das eigentlich noch niemals gehört, dass sowas praktiziert wird. Und toll, wenn man damit die Vielfalt, also auch völlig neidlos die Vielfalt unterstützt und dann ja, so kleinen mega. Produzenten einfach eine Chance gibt und das, ja.
Ganz stark.
Also, ja stark, wow, großartig, wow.
Genau, und wenn die Weine also den dann...
Vergleich finde ich...
Ja, sag du.
Den Vergleich finde ich jetzt total spannend, weil du ja im Prinzip zwar ein großes Traditionswein-Gut hast, was mit autochthonen Rebsorten arbeitet, aber trotzdem hast du so eine Kombination aus Klassik und Frische in dem Wein. Du hast einen ganz eigenen Gaumendruck, hast eine, einen Wein, der dich beschäftigt, aber nicht überfordert, was ich toll finde.
Also das der ist schon als das Wichtigste, finde ich.
Heißt,
genau, nicht überfordert
heißt das
ist
dann stark. Wie bezeichnet man das? Dann einfach als Quefri-Wein, oder? Oder würde das dann rein theoretisch auch, das ist jetzt ganz blöd gefragt, als Amberwein laufen? Nee, ne? Weil Amberwein ist ja weiß und roh, also,
ja. Ja, weiße Rebsorten werden dafür eher genutzt für Amber. Deswegen, es ist dann so ein bisschen eine Philosophiefrage. Ich finde auch, dass die roten Quävris nicht unbedingt auffallen, sage ich jetzt mal, gegenüber dann eher klassisch gemachten Wein. Ne? Klassik haben wir ja eben definiert, was das für uns beide bedeutet. Mhm. Also würde ich sagen, das ist dann viel naheliegender. Und man sieht auch die das Wiederkehrende von der Rebsorte. Das ist jetzt nicht überdeckt durch irgendeine Machart, sondern ist nach wie vor expressiv, also mit deiner Struktur und mit seinem Aromaprofil, was wir eben schon beschrieben haben. Deswegen weiß ich nicht, ob in Zukunft das eine Rolle spielt für die roten Weine, wie sie denn gemacht worden sind. Ich glaube, im Finale müssen sie einfach delivern. Und man erlebt das ja heute auch, weiß ich nicht, ob jemand Betonei, Amphoren oder Holz dann benutzt. Das wird dann vielleicht zur Philosophiefrage. Ich weiß nicht, ob das das Verkaufsargument wird. Bei weißen Weinen ist es dann so, ne, der eben definierte European Style gegenüber Amber ist ja ein großer Unterschied. Ne? Das ist dann viel signifikanter als bei den Roten, die dann eher näher beieinander sind. So fühle ich das gerade.
Mhm. Aber Amber und Orange kann man auch schon gravierend unterscheiden, oder? Ich meine, Machart gleich und also Grundphilosophie gleich. Aber das Produkt, was dabei rauskommt, ist dann trotz allem anderes. Oder kann man das nicht so sehen?
Naja, es kommt ein bisschen drauf an. Ja, es gibt ja, die Orange-Weine sind halt oxidativ wie Rotweine gemacht, sagen wir mal so. Ja, wenn man das jetzt runterbrechen wollte auf das Wesentliche. Und hier ist es halt in der Amphore geschlossen. Klar ist ein anderer Typ, unter Umständen findet das schon statt. Aber durch die Schalenkontakt haben wir natürlich eine riesen Aroma-Ausbeute in den Weinen. Man hat eine Tanninstruktur, die mal kräftiger, mal leichter ist. Das durften wir bei den zwei Quävris ja auch schon sehen. Und jetzt, ob es dann in der Amphore war oder nicht, ich würde schon sagen, das spricht schon eine Rolle. Also ein Wein, der eine eine orangen, bernsteinfarbene Farbe hat und das Tannin dazu, das ist schon irgendwie eine Kategorie. Dass da was dazwischen liegt, ja, bin ich bei dir. Aber generell, ich weiß nicht, wie die Leute dann, wenn man das erklären wollte, dann müssten die schon ein Level weiter sein, damit man das komplett dann aufbricht und eine Fanbase für diese zwei Unterschiede nochmal separat herstellt.
Als ihr dort wart, als du dort warst, waren ihr bei einer ganz klassischen georgischen Supra dabei?
Ja, klar. Also
diese Festtafel,
täglich. Die
dort, ja.
Täglich.
Oh, wow.
Supra, das war täglich der Fall. Also jeder, ich wusste dann irgendwann mal so, ich muss erstmal alles probieren. Bei mir ist ja die ganze Zeit FOMO. Also hier, Fear of Missing Out, ja. Ich habe die ganze Zeit, ich muss immer alles schmecken. Das ist auch bei Wein so. Alles, was da ist, muss einmal probiert werden. Und am Anfang, wenn du natürlich da hungrig ankommst und du freust dich darauf, und es gibt ja nichts Schöneres als so einen voll üppig, reichhaltig gedeckten Tisch, das animiert ja, zum Vollgas geben. Und wie ich eben gesagt habe, das ist in der Tradition, keiner würde nicht etwas servieren. Also auch wenn es um Wein geht, ne? Also es musste irgendwas serviert werden. Und dann abends gab es diese großen Supras, das war dieses Zusammenkommen und man trifft sich beim Essen, tauscht sich aus, probiert die verschiedenen Weine dazu. Das ist mein Lifestyle. Ich liebe das. Also, wir gehen, wenn wir weggehen, irgendwie machen wir uns dann ja genau so eine eigene Supra so ungefähr. Wissbegierigkeit hilft ja, dass man ganz viel bestellt, um viel schmecken zu können. Ja, großartig, ganz, ganz oft.
Was ich aber toll fand, was hier eigentlich niemals, wo ich auch gar nicht weiß, ob ihr das vielleicht habt, ist im Prinzip, dass da ein Tamada gibt, also ein Tischführer, wenn man so möchte, der Trinksprüche ausruft und die entweder selber zum Besten gibt oder das in die Runde geht und dass es da eben eine richtige Abfolge gibt, also dass es da eine richtige Dramaturgie gibt, wen du als nächstes auslobst und die Dinger dann teilweise, also die Sprüche, teilweise zwischen 20 Sekunden und 10 bis 15 Minuten gehen.
Ja, wir haben das so leicht erleben dürfen, dass jeder sollte dann mal auch was machen, so ungefähr, ne, so ein bisschen die Touri-Nummer, aber ganz liebevoll gemeint. Ja, so ist es, aber so klassisch, ich war ja nicht privat, wir waren ja ganz viele, sagen wir mal, Leute aus der Weinszene da, Aber so eine klassische, wo bei Einheimischen, die durfte ich nicht erleben und deswegen, ja, ich habe davon
nur gehört. Die ziehen das richtig durch und die haben da also im Prinzip eine richtige Abfolge, sprich, dass am Anfang auf das Leben getrunken wird, also dass da irgendjemand was zum Leben erzählt und dass dann das eben intensiv ausgeschlachtet wird, danach auf Georgien, wo ich auch finde, also wo man auch merkt, also wie viel Nationalstolz dort ist, welche Wertigkeit das dort auch für die hat, danach dann auf die Vorfahren, die Verstorbenen. Was ich auch schön finde. Also wenn man da hat man natürlich viel zu erzählen, da kriegt man die Viertelstunde schnell voll. Dann auf die Familien und Eltern, also dass man die halt auch immer würdigt, wir gerade als Familienväter, das ist natürlich schön, wenn man wenigstens einmal am Tag geehrt wird. Dann später auf die Frauen. Wechselt natürlich in der heutigen Zeit öfters mal. Da hat man, hat man viel zu erzählen. Dann auf die Freundschaften, die Gäste. Dann auf den Gastgeber und die Gastgeberin. Dann auf die Liebe und die Partnerschaft, also jedes Mal wird ja getrunken, also du erzählst es da und dann wirst du jedes Mal getrunken, also wir sind jetzt schon bei der zweiten oder dritten Flasche, weil die auch nicht nur 0,1 trinken, danach auf die Kinder und die Zukunft, also wird es dann nicht mehr ganz so gehaltvoll, doch eigentlich schon, aber da wird es nicht mehr kontrolliert, dann auf die besonderen Personen des Abends, wenn man nichts mehr zu erzählen hat und dann gibt es den Abschlusstoast und was ich als Stark. Tradition oder als eigentlich so Benchmark super fand, einen der wichtigsten Dinge dort, wenn du bei so einer Festtafel bist, ist, dass du alleine nach Hause gehen kannst. Also wenn du nicht alleine nach Hause gehst, wenn du, also ich meine nicht mit einer Frau oder mit einem Mann oder wie auch immer, sondern wenn du nicht mehr allein laufen kannst, dann kriegst du dein Leben nicht auf die Reihe. Dann bist du eben der Loser der Straße und dann lacht dich jeder aus. Wenn du da irgendwie, gibt ja andere Nationen, wo es darum geht, so lange zu trinken bis zum Umfallen. Aber da muss man im Prinzip so viel Selbstbewusstsein oder so viel Kraft haben, dass du dich selber nach Hause schleppen kannst und nicht ins eigene Auto oder sonst irgendwas oder weiter schlafen.
Aber das ist ja schön, weil in der Antike zum Beispiel in Griechenland durfte man auch nicht, also betrunken sein, wurde sehr verpönt. Ne? Und ist doch gut, dann soll jeder seinen Rhythmus finden. Ja, total. Deswegen gibt's ja überhaupt den Sommelier-Begriff. Habe ich dir das schon mal erzählt? Weiß ich gar nicht mehr.
Nee.
Es gibt ja ein Wort für Sommelier auf Altgriechisch, was in Neugriechisch übernommen wurde. Der war dafür ja da, die Symposien ans Leben zu halten und wieder die angekurbelt hat. Und er war dafür zuständig, Wasser und Wein zu mischen. Das heißt, der Sommelier hatte die Aufgabe, Wasser mit Wein zu mischen. Wenn jemand zu viel hatte, hat er mehr Wasser gegeben. Wenn jemand dann noch ganz ruhig war, hat er mehr Wein bekommen in deiner Mische. Also ganz geil, oder? Nichts anderes machen wir aktuell.
Genau, kann man auch so sehen. Finde ich gut. Stark, echt. Mega. Ja, dann
nice.
Im Prinzip, im Großen und Ganzen, glaube ich, wir haben alle Weine probiert, wir sind durch, oder?
Ja, geil, aber ich fand das ein sehr, sehr cooler, sehr guter Overview übers Land und was man da erleben kann. Und ich hoffe, die Leute sind motiviert, da mal reinzugehen, ja?
Danach. Finde ich sehr auch. Also wir sind jetzt nicht ganz so intensiv, finde ich, auf Böden, auf Blablabla oder Größe der einzelnen Gegenden eingegangen. Weil ich glaube, das vermischt sich dann ohnehin, wenn du zuhörst und du hörst halt, der eine hat 1000 Hektar, der andere 1500 Hektar. Bei dem einen ist halt irgendwie mehr Ton, bei dem anderen ist mehr Erde in den Böden. Wenn man so ein gewisses Grundinteresse letztlich für die Weine dann irgendwann bekommt, für die Machart, für die Rebsorten, für die Stilistik, dann beschäftigt man sich automatisch damit. Und dann versucht man dann auch irgendwo Erklärungen dafür zu finden. Und dann wird das Ganze entspannen, dann bekommt es auch ein Gesicht. Also die Bodenvielfalt ist dort enorm. Also zum einen durch die Nähe zum Schwarzen Meer, auf der anderen Seite eben durch die Gebirgigkeit. Hast du dort sehr viel Vielfalt und ich finde es gut, dass wir das jetzt nicht so runtergekaut und runterdekliniert haben, sondern uns mehr auf die Geschichte oder eben die Geschichten letztlich, die dieses Land so besonders machen, vor allen Dingen auch dieses Weinbewusstsein, das finde ich halt so außergewöhnlich. Also eine Sache fand ich auch noch ganz gut, wenn ein Sohn geboren wird, dann füllt man in der Regel ein Quefri, egal welche Größe, und das kriegt er dann zu seinem Auszug, was auch dafür spricht, wie lange die Weine in den Quefris halten. Und so als auf dem Weg Gabe mit, das sollten wir vielleicht auch mal wieder einführen, oder? Ein paar Amphoren oder ein paar Quefris.
Ja, ich habe einfach Wein für die Kids gekauft. Das passt ja, ist ja sowas Ähnliches.
Ist ja auch nichts
die
anderes.
Die dann genau. Ja, eigentlich ist das ja. Die kriegen die auch nicht beim Auszug, aber weiß nicht, zur Hochzeit und so weiter machen wir ein paar Pullen davon auf. Ich freue mich schon darauf.
Sehr großartig. Ach Mensch, ist ein Georgier dabei? Nee, bei dir nur Mosel und Burgund.
Mosel ist es am meisten und Bordeaux tatsächlich. Mein Sohn ist 2009 okay. geboren, da war das so gehypter Jahrgang. Ja, ich dachte, ich muss Bordeaux kaufen. Aber ich finde, mit Mosel macht das viel, viel mehr Sinn, weil dann kannst du einen Weinanfänger-Rookie einen restsüß perfekt balancierten Mosel-Riesling zur Verfügung stellen. Also der wird sofort Fan davon. Also es ist ein bisschen eigennützig, aber auch dahinter. Also passt schon.
Dass du mittrinken kannst. Aber wäre zum Beispiel, und ich glaube, das können wir da jetzt Revue passieren lassen, bei dem einen oder anderen, selbst Amberwein, durchaus denkbar, dass der eben auch 20, 30 Jahre reifen kann. Oder eben auch gerade im westlichen Georgien hast du enorm viele Likörweine. Mhm. Und sowas kennt keiner. Du hast noch im Prinzip auch noch was für einen Kleintaler und kannst auch sowas mit im Keller packen. Also daher beim nächsten Kind, Toni.
Ja, nee, witzig, nein, Georg im Keller, ja, aber nix Kind, nein, wir sind durch hier, wir sind durch.
Ich glaube, jetzt hast du genau gemerkt, warum ich mir Toni für dieses Thema als Gast gewünscht habe und warum er mit seiner ganz eigenen Art diese Episode, diese Folge so herrlich, so außergewöhnlich, so unkompliziert und trotzdem tiefsinnig, so leidenschaftlich, so lebendig ausgekleidet hat. Weil er hat Georgien unkompliziert gemacht. Er hat Georgien vermittelt. Er hat die Leidenschaft, die Gastfreundschaft, die Besonderheit, die Greifbarkeit, die Tiefsinnigkeit in den Weinen vermittelt. Danke, Toni, dass du unser Gast warst. Danke, Toni, dass du uns Georgien gezeigt hast, wie du es empfindest. Wie du es vielleicht auch im Spiegel zu deiner griechischen Mentalität empfindest. Ja, da bekommt diese Lebensfreude, die dort gelebt wird, nochmal ein ganz anderes Gewicht, als wenn ich das als nüchterner Deutscher beurteile. Und natürlich auch danke an dich für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten dich neugierig machen. Wenn du Georgien noch ein bisschen tiefer verfolgen möchtest, haben wir, ich habe es am Anfang schon mal erwähnt, vor ungefähr einem Jahr eine Episode bei Sommelier on Tour mit Patrick Horne von Chateau Mukhrani aufgezeichnet, wo er seinen Weg, seine Arbeit auf Chateau Mukhrani, die Besonderheit auch im georgischen Weinbau, auch als Europäer im georgischen Weinbau, in diesem Schmelztiegel zwischen Europa und Asien darstellt, davon erzählt und Georgien nochmal auf eine ganz eigene und leidenschaftliche Winzerweise spiegelt. Die Episode gibt es überall, wo es Podcasts gibt, oder ich platziere den Link auch gerne nochmal in den Shownotes. Und wenn dich die Weine, die wir während der Episode verkosten, interessieren, findest du die Bezugsquellen auch dazu in den Shownotes natürlich. Also, ganz lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Wenn du magst, bewerte uns gerne. Das hilft uns immer sehr. Folge uns auf Instagram oder sei einfach bei uns. Gerne auch nächste Woche, denn da heißt es wieder, nach dem Freitag ist vor dem Freitag. Nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und wir bleiben kommende Woche in Düsseldorf, haben da einen, das kann man wohl sagen, ohne dass es despektierlich wirkt, alten Hasen zu Gast. Und eines der Urgesteine unserer Sommi-Welt ist definitiv Thomas Berg.
Yo, hier spricht Mauritius Heidlust, wie der Toni mich immer nennt. Ich bin Moritz Heidle vom Weingut Karl Heidle in Stetten im Remstal und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder bei diesem spannenden und interessanten Podcast die Abschiedsworte geben darf. Ich kenne Toni tatsächlich schon länger, als er Instagram auf dem Handy hat und bin da sehr stolz drauf. Ich mag den Toni sehr, weil er die notwendige Lässigkeit in die Weinbranche bringt und es schafft mit seinem Slogan »Wein ist unkompliziert« auch junge Leute, die bisher vielleicht Berührungsängste hatten mit Wein, dem Wein näher zu bringen und einfach mit bisschen den ganzen Mythen und Komplikationen im Wein aufzuräumen, so dass einfach die Leute wieder entspannt Wein trinken können, ohne Angst haben müssen, was falsch zu machen. Und außerdem hoffe ich, dass wir mal wieder zusammen als Ben's Friends durch die Stadt cruisen können im Oldtimer Mercedes, wie sich das gehört, und vielleicht auch mal wieder eine Wand zusammen malen und ein paar Flaschen Wein trinken, so wie wir das früher ab und zu gemacht haben. Schade, dass wir nicht mehr Zeit haben. Sollten wir viel öfter tun. Ich wünsche dir, lieber Anton Askietle, auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Mach's gut, Bro.